Dann fangen wir an. Ich begrüße alle zum Vortrag über Kamerasysteme. Also hier geht es nicht nur um reine Software, sondern um Hardware auch. Die Idee zu dem Vortrag ist fast schon ein Jahr alt. Da habe ich angefangen, so ein Mindmap zu basteln. Und was man jetzt hier sieht, ist dann das Ergebnis. Das habe ich dann versucht, schön linear auszuwalzen. Und das Ergebnis ist dann folgendes. Eigentlich ist hier schon das Allerwichtigste drauf. Nur so kurz die Frage ins Publikum. Kann der eine oder andere mit so einem Bildschirm schon was anfangen?
Das ist die Lena.
Das ist die Lena, genau. Lena ist so die Turing-Maschine der Bildverarbeitung, also das wichtigste Modell, an dem man alles ausprobiert. Das Schöne ist, die hat gleichmäßige Flächen, die einen Helligkeitsverlauf haben, strukturierte Dinge, ja, alles, was man halt so machen will. Und sie geht natürlich noch weiter, das zeige ich dann später.
Insbesondere stammt sie aus dem Playboy.
Ja, genau. Also sie stammt aus dem Playboy von irgendwo 50er Jahre oder 60er Jahre. Ich vergesse aber den Nachnamen, aber ich habe ihn aufgeschrieben. Söderberg. Lena Söderberg, wer die suchen will. Das nächste ist schon was Software-spezifisches. Ist eine, ja, so. Der Computer hat ja erstmal nur Pixel vor sich. Was wollen wir mit den Pixeln aus den Pixeln normalerweise extrahieren? Wir möchten gucken, dass da ist ein Fleck, der zusammenhängend ist. Das für einen Computer ist erstmal eine nicht triviale Aufgabe. Dann kann man da den Umriss finden, dann kann man die kleinste umgebende konvexe Hülle finden, man kann das kleinste Rechteck finden, das drumherum ist, und so die Hauptträgheitsachse, wenn man genau hinguckt an ein paar Bilder, sieht man schon, das kleinste umgebende Rechteck muss nicht unbedingt parallel zur Hauptträgheitsachse sein, vielleicht. Und das andere, wir beschäftigen uns mit Licht. Licht hat so die besonderen Eigenschaften. Es fliegt meistens geradeaus. Es wird gestreut. Gehen wir nachher noch weiter drauf ein. Und man hat relativ viel mit Elektronik zu tun. So. An der Einleitung bin ich schon fast vorbei. Also die Komplettübersicht ist folgendes. Ich mache eine kurze Einladung. Dann gehe ich auf die Hardware ein, auf die Software. Anekdoten werde ich immer mal wieder einstreuen. Ich habe das Glück gehabt, einen Ziehvater zu haben bei meiner ersten Firma, der damals schon seit über 20 Jahren Bildverarbeitung gemacht hat. Also der hat irgendwo Ende dieser 70er, Anfang der 80er Jahre angefangen. Also so zu einordnen, C64 ist irgendwo Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre gekommen. Also da hat man wirklich noch einzelne Bits durch die Gegend geschubst. Und ganz am Schluss will ich dann noch ein bisschen auf die Trends eingehen. Und viele sehen die Optik, die Kamerasysteme als in relativ begrenzten Zeitraum immer an. Da sieht vieles wie ein Trend aus, was eigentlich schon oft da war und eher so wellenförmig kommt. Das sieht man auch mit größerem Abstand. Genau, zu meiner Person. Ich mache Bildverarbeitung seit 2002. Da habe ich hauptsächlich als Algorithmenentwickler und als Applikationsingenieur angefangen. Und jetzt bin ich mehr oder weniger für gesamte Systeme zusammen zuständig. Programmieren tue ich, also an der Basis eigentlich nichts mehr. Es geht jetzt eher Auswahl von Komponenten, Überblick behalten, Software, Bibliotheken einbinden. Machen wir das, gehen wir einfach einzelne Schritte durch. Ja, genau, Kamera versus Auge. Wenn einer eine Kamera sieht, denkt er oft erstmal oder hört, denkt er erstmal an Augen. Haben viele Sachen gemeinsam, viele Unterschiede. Was gemeinsam ist, ist so der optische Aufbau. Vorne geht irgendwie Licht rein, geht durch irgendeine Blende, durch irgendeine Linse und trifft dann irgendwo auf einen Chip, geht dann weiter und da hinten hängt dann ein mehr oder weniger intelligenter Rechner dran. Was sind die Unterschiede? Das ist immer, das kommt, stammt leider nicht von mir, das habe ich geklaut, die Idee. Aber am Kanaldeckel kann man eigentlich schön erklären, der Unterschied zwischen Auge und Kamerasystem. Für jedes Kind, wahrscheinlich ab 3 Jahren, wird es kein Problem sein, einen Kanaldeckel auf der Straße zu finden, zu identifizieren. Für ein Bildverarbeitungssystem ist das eine richtige Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass so ein System gibt, das man rausfahren kann und dass das jeden Kanaldeckel auf der Straße findet. Also das Erkennen, da ist der Mensch, da ist das menschliche Hirn, das menschliche Auge bei Weitem leistungsfähiger. Anschließend, wenn ich den Kanaldeckel gefunden habe, kann das Vision-System auf ein Zehntel, auf ein Hundertstel Millimeter genau den Durchmesser messen, die Position, den Mittelpunkt zum Beispiel. Beim Messen sind die Systeme bei Weitem stärker. Also es geht um Erkennen gegenüber Messen. Und aus diesem Grund gibt es dann auch so trollige Schriften wie die. Die sieht jetzt fürs menschliche Auge ein bisschen lustig aus, aber wenn man sie genau anguckt, die sind extra so gewählt, dass sie erstens fürs menschliche Auge noch lesbar sind, aber zweitens auch noch möglichst viel sich unterscheiden, sodass ein Kamerasystem drauf trainiert werden kann, die wirklich auch zu klassifizieren. Klassifizieren ist das Schlagwort. Wenn man sich vorstellt, hier die Schrift lesen, also es gibt jetzt langsam Systeme, die sowas können, aber auch noch nicht hundertprozentig. Und das da, also würde ich mal mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das gab es schon vor 20, 25 Jahren, Systeme, die einfach da ein Bild gemacht haben und das dann gelesen haben. So, Entschuldigung, habe ich zu bald angefangen. Fragen bitte gern stellen. Also ich habe. Weil muss man nicht, aber ich möchte ja vielleicht wissen, was da steht. Und es kann ja sein, dass auf dem Barcode was ganz anderes steht als drunter. Also mir ist zum Beispiel jetzt erst vor einer Weile mal eine Zeitschrift auf den Tisch geflattert mit einem Barcode drauf und drunter stand halt dann irgendein netter Kommentar zu der Zeitschrift. Man geht dann natürlich davon aus, dass das auch übereinstimmt. Klar, im Labor ist kein Problem, mal drunter legen unter die Kamera. Und dann stand im Barcode tatsächlich ungefähr das Gleiche drin, nur das Datum war falsch. Auch gleich so, Lehrer, ich weiß was. So von wegen, ihr habt da wohl einfach nur gefotoshoppt, das Datum ausgetauscht und den Rest gleich gelassen. Also ja, warum will man das? Natürlich hat man auch manchmal nicht so viel Platz, dass man jetzt Barcode und sowas drauf macht. Dann manche Materialien eignen sich schlecht für einen Barcode. Ein Barcode ist mal prinzipiell dafür gedacht, möglichst einfach maschinenlesbar zu sein. Da gibt es sehr viele verschiedene Arten von Barcodes. Das ist, glaube ich, ein EAN13. Das ist auch die am meisten verbreitete auf jeder Packung beim Aldi hat so ein EAN13 drauf, das ist das, was die Kassen immer lesen. Für uns als Bildverarbeiter ist dann eigentlich eher wichtig, nicht das lesen zu können, sondern die Qualität des Drucks zu beurteilen. Nämlich, was die Kamera und ein System lesen kann, muss ja noch lange nicht die Kasse lesen können und wir müssen gewährleisten, dass es richtig drauf ist, sodass die Kasse auch sicher erkennen kann.
Welche Optimierungspotenzial die Maschine haben?
Also Frage war, was unterscheidet die Barcode-Typen und welches Optimierungspotenzial? Also man kann ja alles identifizieren. Schlagwort ist halt so die Einzelproduktverfolgung. Das ist ein großes Thema. Ich kann im Prinzip jedes Lämpchen, jedes Auto sowieso, jedes Bauteil vom Auto identifizieren und sagen, dieses Auto brauche ich jetzt, wird in der Konfiguration ausgeliefert. Und ja, ich kann halt wirklich alles identifizieren. Ich habe nicht einfach nur Schüttgut mit irgendwas drin. Und ja, weil sie halt auch einfach zu lesen sind, kann ich sehr billig das an der Kasse, ich brauche kein qualifiziertes Personal mehr, das jetzt weiß, die Äpfel kosten so und so viel, die Wurst kostet so und so viel, sondern ich habe nur noch Kassen, wo man halt drüber ziehen kann. Was gibt es sonst an Vorteilen? Ach so. Genau, also warum die verschiedenen Ausprägungen. Also der EAN13, da ist drauf optimiert auf Toleranz gegenüber irgendwelchen Störungen. Man kann ihn mit einem Laser abtasten. Man braucht nicht mal genau in der Länge, in der Richtung abtasten. Man kann auch leicht schräg drüber, wie also man sieht es gleich von Auge, wenn ich da so diagonal drüber gehe, kriege ich fast das gleiche Muster, wie wenn ich geradeaus drüber gehe. Bei 2D-Barcode bin ich meistens deutlich empfindlicher. Man sagt hier, die kleinste Strichstärke für einen guten Algorithmus muss das 1,5 Pixel breit sein. Manche schaffen es mit 1,2 Pixeln. Beim Data Matrix sagt man normalerweise, ein kleinster Punkt, wie auch immer, muss 3 Pixel groß sein. Also ich brauche leistungsfähigere Hardware, das zu lesen. Allerdings kann ich da auch wieder mehr Informationen reinpacken. Da gibt es dann fehlerkorrigierende Codes. Da ist zum Beispiel gerade Data Matrix interessant. Man kann dann ganze Teile von der Data Matrix weglassen und durch, ach, wie heißt denn das? Reed-Solomon-Codierung irgendwie, die rechnen da mit irgendeinem Galois-Ring rum. Also man kann sich das relativ leicht, ich glaube, das ist sogar in der Wikipedia soweit beschrieben. Ja, dann gibt es natürlich die QR-Codes, die sind darauf optimiert, dass sie aus beliebiger Perspektive erkannt werden können, weil sie halt gerade für so Kameraanwendungen, ich kann mit dem Handy einfach irgendwas angucken, da aus beliebiger Entfernung, größer, kleiner, beliebig verdreht, ablesen. Also dann gibt es so ein Zwischending, das ist vielleicht noch interessant, als es noch keine so leistungsfähigen Kameras gab, gab es die 400, 4000, ich mal gucken, ob ich den Code dabei habe. Nee. Da gibt es auf jeden Fall so einen Übergangscode noch, der ein Stapelcode ist. Der ist also sozusagen mehrere Barcodes übereinander, aber noch kein 2D-Barcode. Für heute Verhältnisse ganz, ganz miserable Datenrate, aber für damals war es ein Meilenstein. Und, ja. Also gibt für alle möglichen Dinge da Optimierungen. Genau. Wer braucht die Kamerasysteme? Ja, also ist eigentlich selbsterklärend. Wir können mit der Kamera im Prinzip kann man zwischen Roboter Vision unterscheiden, Robo Vision und zwischen Qualitätsinspektion, Prozesssteuerung. Oft kommen irgendwelche Dinge auf dem Förderband her, der Roboter muss es greifen, die Kamera muss sagen, wo es liegt. Irgendein Bauteil muss ausgerichtet werden, bevor es festgeschweißt wird. Kamera muss messen, ob es richtig ausgerichtet ist. Man muss vielleicht nicht an Anschlag fahren kann. Oder wenn man es an Anschlag fährt, geht es ab und zu kaputt. Man kann berührungslos irgendwas messen, was man normalerweise ja, mit einem Messdorn oder so leicht beschädigen könnte. Die Qualitätskontrolle dementsprechend das Gleiche. Dann bis zum Grading, da gibt es noch die Geschichte mit den Stakes. Also da gibt es richtig ein Kamerasystem, das kommt ein Stake über ein Vorderband her. Es wird mit verschiedenen Wellenlängen angestrahlt, guckt, wie es fluoresziert, wie es schimmert, ob es schon leicht grünlich schimmert, wie groß der Fettanteil ist. Und aus all dem Zeug wird dann gesagt, ob es irgendwo zwischen A und F eingeordnet wird, also gutes Steak, mittleres, schlechtes Steak. Daraus plus eine Waage, die dahinter kommt, wird ein Preis berechnet, ein Etikett draufgeschlagen und gleich eingepackt. Also sowas. Dann Grading. Genau, LEDs ist auch so eine schöne Geschichte. Da gibt es die LEDs fallen aus der Maschine raus, haben einen bestimmten Preis. Dann laufen sie einfach nur über eine Maschine drüber, die kurz einschaltet, guckt, welche Qualität die Lämpchen haben oder dass die Lichtqualität hat, ob vielleicht noch kosmetische Fehler da sind. So eine LED, die kann mal raue Oberfläche haben. Anschließend fallen die in verschiedene Bechelchen rein und haben auf einmal 10-mal den Wert. Also einfach nur durch Aussortieren kann man die Dinger 10-mal. Also nicht die übrig bleiben, haben den 10-fachen Wert, sondern jede von den Einzelnen, außer vielleicht noch 10% Ausschuss. Weil man dann eben garantiert, die sind im bestimmten Qualitätsspektrum. Genau. Das ist die ganze, eigentlich die Prozessoptimierung, wobei da die Bildverarbeitung nur ein kleiner Teil davon ist. Man kann sich vorstellen, fangen wir bei der Glühbirne an, da kommt so ein kleines Drähtchen rein, das kostet vielleicht irgendwie im Millicent-Bereich. Das wird erstmal gebogen und irgendwo festgehalten, dann kostet es vielleicht schon einen Cent, dann wird es verschweißt. Und bis es dann eine fertige Lampe ist, die dann irgendwo im Laden für 2,50 Euro zu kaufen ist, sind es viele Schritte, die dazwischen sind. Wenn ich jetzt ganz am Anfang den Draht falsch gebogen habe und dann anschließend die Lampe wegschmeiße, dann habe ich 2 Euro weggeworfen. Wenn ich jetzt den Draht aussortiere, dann ist im Prinzip nichts kaputt. Das ist das Aussortieren so früh wie möglich. Und wenn ich jetzt merke, dass die Drahtbiegung irgendwo davon läuft, kann man auch noch machen, kann ich das nachregeln. Das ist jetzt alles, was man auch mit anderen Sachen machen kann, aber die Bildverarbeitung hilft da eben sehr viel. Genau. Der Vortrag soll ja nicht nur Information bringen, sondern auch ein bisschen das Gefühl, warum mache ich gern Bildverarbeitung. Ja, man darf da wirklich mit der neuesten Software immer rumspielen. Das sage ich bewusst spielen, nämlich man arbeitet zwar damit, aber manchmal macht es echt so viel Spaß, dass es wie, ja, warum geben die mir eigentlich Geld dafür? Ja, vielleicht zur Geschichte, genau die Listenprogrammierung. Also es gab damals schon Listen oder objektorientierte Programmierung als 80er Jahre, als sowas noch weit in der Zukunft lag. Gut, man kann vielleicht sagen, Lisp konnte es schon früher, aber wer hat das auch eingesetzt? Und da war es einfach aus der Not heraus, man hat einfach riesengroße Datenmengen, die muss man irgendwie verarbeiten und da kommt dann genau diese Struktur raus, die man heute braucht. Die Objektorientiertheit, ist dann erst später dazu gekommen, die das weitere Handling der Bildverarbeitungsbibliotheken dann einfacher. Und ja, eine schöne Geschichte von damals, gab es die, gerade der Bildschirm flackert, ist das auf der Kamera auch so? Nee. Also 2003 hatte ich die Aufgabe, irgendeine Maschine schneller zu machen. Am Algorithmus hat man halt ein bisschen rumgedoktert und irgendwann mal war da halt Ende. Und dann hieß es ja, Hausnummer, weiß ich jetzt nicht mehr genau, irgendwie 50 Millisekunden schneller macht 50.000 Euro, spart man 50.000 Euro. Dann haben wir gemeint, oh ja, also da könnten wir ja auch mal drüber nachdenken, über den schnelleren Rechner. Und habe da dann wirklich mal recherchiert und 2003 einen Octocore ausgegraben. Und bei dem muss man dann natürlich Performance-Tests machen. Wie macht man sowas? Ja, ich habe da gern gezockt. Das war dann schon ein Erlebnis. Also man darf immer auf der... Die ganzen Algorithmen sind so hungrig, dass man meistens... ja, 1-2 Jahre alte Computer sind schon veraltet. Dann, das Ganze ist sehr interdisziplinär, also ich kann wirklich alles, was ich bisher im Studium gelernt habe, das heißt ja immer, man lernt nur 90% für die Katze und 10% kann man irgendwann anwenden, also ich kann wirklich sagen, ich habe 90% von dem, was ich gelernt habe, auch irgendwann mal brauchen können. Genau, die abgefahrene Mathematik kann man wirklich von Wavelets, Fourier-Transformation, das ist da nicht das Abgefahrene, sondern das ist das Handwerkszeug, das man braucht, um irgendwas zu entwickeln. Klassifikatoren, weiß nicht, Informatiker, die werden wahrscheinlich ein bisschen Klassifikatoren können. So, Next-Neighbor-Klassifikator, Support-Vektor-Maschinen, neuronale Netze, das sind so ein bisschen die Schlagworte da. Also ich kann da jetzt nicht alles vertiefen, aber wenn einer da Interesse hat, kann man schon ein oder zweimal nachfragen. Ja, Bilder über Entropie manipulieren, also man muss auch ein bisschen von der klassischen Physik, ja von der Thermodynamik, genau die, kann man ein bisschen anwenden. Differentialgleichungssysteme, werde ich nachher noch ein Beispiel bringen, wo man das tatsächlich brauchen kann. Und das Ganze ist einfach interdisziplinär, also Mathe, Physik, von der Physik nicht nur die Optik, da kann man wirklich auch andere Dinge brauchen. Genau, also eine kleine Geschichte, vielleicht kann es auch gleich einer erraten. Es war, da hatte ich glaube ich ein halbes Jahr oder so gearbeitet, heute würde ich drüber lachen, dass ich so blöd war, aber nette Geschichte. Ich habe eine Maschine gebaut, an der war... ein bewegtes Teil, das musste zu einer bestimmten Zeit ein Bild geschossen werden oder an einer bestimmten Position ein Bild geschossen werden. Jetzt wusste ich, wann das Teil kommt, auch wo es ungefähr ist, nehme das Bild auf und dummerweise war das Teil immer noch nicht ganz im Bild drin, also wie wenn die Kamera das Bild zu früh aufnimmt, also nicht der Trigger kommt und nach einer gewissen Zeit wird das Bild aufgenommen, sondern der Trigger kommt und das Bild ist schon längst da. Hat mich natürlich ein bisschen interessiert, an was das liegt. Habe einen Versuchsaufbau gemacht. Das ist da so ein Triggerkästchen, wo man dann Triggerverzögerung einstellen kann. Und habe dann einfach mal gesagt, okay, Trigger eine LED raus. Die soll einschalten. Ich weiß, dass die LED irgendwo im Mikro bis Hundertstel Mikrosekundenbereich einschaltet, also weit außerhalb von dem Bereich 50 Millisekunden, ganz andere Größenordnungen, und habe das dann mal so weit gedreht, bis ich ungefähr dann das Einschalten erwischt habe und habe halt festgestellt, ja, es sind ungefähr 50 Millisekunden tatsächlich verzögert. Also ich schalte das Ding ein, warte 50 Millisekunden, dann gebe ich den Trigger an die Kamera und die Kamera sieht dann genau gerade dieses Einschalten des LED-Lämpchens. Jetzt Da ich leider keinen Nobelpreis gekriegt habe, nehme ich an, dass ihr annehmt, dass das keine Zeitmaschine war. Also hat noch keiner eine Idee, wie das funktionieren könnte. Werde ich am Schluss auflösen. So, kommen wir zur Hardware. Es ist relativ viele Einzelkomponenten bei so einem Vision-System dabei. Deshalb hilft es, das so ein bisschen funktionell anzuordnen. Also das ist jetzt eher so ein Gedankengebilde als tatsächlich funktionell oder über Drähte verbunden oder wie auch immer. Aber das ist eigentlich recht wichtig, dass so den Vision-Bogen im Gedächtnis zu behalten. Wenn irgendwas schief läuft, also oft kommt halt ein Anruf, das Scheißsystem geht nicht. Und dann, ja, was geht nicht? Ja, Bildschirm ist schwarz. Okay, dann weiß ich schon mal, ich muss vielleicht schon mal da gucken. Ist denn die Beleuchtung okay? Wenn die Beleuchtung kaputt aus ist und ich habe ein schwarzes Bild, weiß ich schon, das ist wohl die Beleuchtung. Beleuchtung ist okay, ich habe trotzdem ein schwarzes Bild. Ja, oder es ist verschwommen. Oder es ist unscharf oder wie auch immer, unscharf, objektiv. Und so kann man einfach der Reihe nach durchgehen. Diese ganzen Komponenten brauche ich für ein Vision-System. Heutzutage geht es ein bisschen zusammen, so Richtung intelligente Kameras, wo man sagen kann, von Objektiv, Kamera, Computer und Schnittstellen raus, kann ich in so ein kleines Kästchen reinpacken. Ein Würfel 3x3x3 cm ist ein komplettes Bildverarbeitungssystem, das programmierbar ist, frei programmierbar mit Linux Betriebssystem drauf. Genau. Jetzt die Frage, so reines Bauchgefühl, was glaubt ihr, was so am meisten Know-how beinhaltet von diesem ganzen Bereich? Also, wo ist das meiste anwendungsbezogene Wissen? Mal raten, wenn er keine Ahnung hat.
Objektiv.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Also alles, was da grün eingekreist ist, ist sehr wichtig. Objektiv gehört eigentlich auch noch dazu. Das werde ich nachher darauf eingehen, warum das eigentlich auch sehr wichtig ist. Aber alles, was direkt mit dem Objekt zu tun hat. Ich habe ungefähr 6 Jahre mich beschäftigt mit Dingen, die hauptsächlich aus Glas bestehen. Habe dann gewechselt und habe gemeint, ja, Plastikscheiben, durchsichtige Folien, ist ja im Prinzip das Gleiche. Dann habe ich halt doch deutlich festgestellt, dass durchsichtig nicht gleich durchsichtig ist. Die meisten Plastikfolien sind optisch aktiv, da hat man beim Glas keine Probleme. Die ganz kleinen Splitter oder Risse, die man im Glas erkennen muss, die spielen im Plastik wiederum fast keine Rolle. Deshalb würde ich jetzt auch auf Beleuchtung, Filter, Objektiv, Beleuchtung und Filter ein bisschen genauer eingehen. Ja, also man kann es nicht ganz trennen, dieses Filterobjektiv. Es gibt auch Objektive, die schon das Licht filtern, indem sie die Richtung filtern. Okay, fangen wir aber ganz von vorne an. Beleuchtung. Die älteste Beleuchtung ist ein Glühdraht. Hat immer noch seine Daseinsberechtigung, weil das einzige Licht ist, das wirklich schön weiß ist. Alle anderen Lichterzeugungsarten haben kein so schönes Spektrum. Also als Physiker weiß man vielleicht die Spektren. Wenn es weiß aussieht fürs Auge, kann das sein, dass es einfach 2-3 Peaks im sichtbaren Licht hat und damit dann ja, manche Dinge einfach nicht mehr sichtbar sind. Dann der nächste Schritt hier ist sogenannte Kaltlichtquelle. Das ist einfach auch eine Glühlampe, in dem Fall eine Halogenlampe. Spielt fürs Spektrum keine so große Rolle. die Verspiegelung hier ist wichtig, die ist so aufgebracht, dass sie über ein Bandpass das Infrarot durchlässt und damit kommt nur noch das sichtbare Licht nach vorne. Der Vorteil ist, bei vielen Dingen, die man beleuchtet, die sind sehr wärmeempfindlich. Wenn ich sehr viel Licht drauf bringe, irgendwann mal ist alles wärmeempfindlich. Damit habe ich eine Lichtquelle, die sehr hell ist, sehr weiß und trotzdem nicht meine Folie durchbrutzelt. Das nächste sind dann Entladungslampen. Die haben einen riesen Vorteil, dass sie eine hohe Lebensdauer haben. Ich habe jetzt keine dabei, die ohne Elektrode ist. Es gibt ja auch elektrodenlose Entladungslampen, die haben dann Lebensdauern um 100.000 Stunden. Also zum Vergleich hier sind wir irgendwo bei ein paar tausend Stunden. Da gibt es solche, die nach 3.000 kaputt sind, auch 8.000. Da sind wir irgendwo bei 25.000 bis 50.000 Stunden. Die elektrodenlosen, die sind dann bei 100.000 Stunden. LEDs, die sind von der Lichterzeugung verblüffend ähnlich zu diesen Entladungslampen. Die Entladungslampen, die erzeugen innen drin durch ein Entladungsgas irgendwas, das im nahen Ultraviolett ist, also Licht, das im nahen Ultraviolett sein Maximum hat. Und die Oberfläche ist mit Farbstoff beschichtet, die dieses Ultraviolett umwandelt in verschiedene Spektren des sichtbaren Lichtes. Deshalb gibt es auch da Warmweiß, Taglicht, Kerzenlicht, was auch immer man da kaufen kann. Und bei der LED ist ganz ähnlich. Die erzeugt auch Licht von einer bestimmten Wellenlänge. Also ein Chip, so ein kleines Körnchen, ist immer einfarbig, also fast immer einfarbig. Und in der Regel kommt da weißes Licht dadurch raus, da wird blaues Licht erzeugt, dann ist da eine kleine Schicht Farbstoff drauf, die dieses Blaue umwandelt in Gelbes zum Beispiel. Und dann haben wir ein Pi, ein Spektrum, das irgendwo im Gelben einen breiten Peak hat, im Blauen einen relativ engen Peak und für uns sieht es dann weiß aus, obwohl es eigentlich ein ganz übles Spektrum ist für die Bildverarbeitung. Dann gibt es Laser. Wie jeder weiß, ist Laser einfarbig, aber da will man das meistens. Laser hat ganz andere Eigenschaften, die kann man super bündeln. Wenn ich versuche, weißes Licht irgendwie sehr klein auf den Punkt zu kriegen, da habe ich richtig Schwierigkeiten, das zu machen, weil es nicht kohärent ist, weil der Abstrahlbereich meistens sehr großflächig ist. Beim Laser kann ich es theoretisch bündeln auf eine Lichtwellenlänge oder auf eine halbe Lichtwellenlänge. So, exotische Beleuchtungen. Es gibt immer noch Entladungslampen, die Kohlelampen in Physikvorlesungen. Ich weiß nicht, ob die noch benutzt werden. Weißt du das?
Mhm. Das ist richtig heiß.
Also,
da hat man dann solche Kohlestäbe gehabt, die man halt immer wieder nachschieben müssen, weil die sich verschlissen hätten.
Ja, also, weiß nicht, ist das jetzt auch auf dem Film drauf oder soll ich es wiederholen?
Ja, einigermaßen schlecht zu verstehen vielleicht.
Also, wusste ich nicht, solche Entladungssysteme wurden auch früher in Leuchttürmen benutzt, hohe Lichtdichte in einem kleinen Bereich und gar nicht so schlechter Wirkungsgrad. Vielleicht auch was nicht jeder weiß, Entladungslampen, die jetzt im Auto benutzt werden, die müssen ja günstig sein und die brauchen eine gewisse Zündspannung. Deshalb hat es da in den meisten Lampen einen Zündpunkt, herabsetzendes Material drin. Und das ist eine schöne Umschreibung für ionisierendes Material. Jetzt, was hat ionisierende Strahlung? Also in den meisten Entladungslampen, die so im Auto drin sind, sind ein paar radioaktive Spuren mit zugegeben. Jetzt schlag mich tot, Thorium. Also man kann im Gas was zusetzen und man kann einfach in die Elektrode da was zusetzen, dass die Zündspannung deutlich heruntersetzt. Und dann natürlich die allerälteste Beleuchtung, seit es Menschen gibt, die Sonne, hat ganz andere Herausforderungen. Die Sonne, wenn man rausguckt, ist mal hell, mal dunkel, sie kommt aus verschiedenen Richtungen. Sie ist manchmal das Hellste, was es da, womit man als störendes Licht zu kämpfen hat. Also 100.000 Lux sind da kein Problem. Vielleicht mal so als Schätzfrage, ein heller Sonnentag hat 100.000 Lux. So im Verhältnis, wie hell dürfte es hier drin wohl sein? Einfach mal so schätzen, ja. Vier Dimensionen drunter. Genau.
Das ist ja keine Arbeitsflächen, die haben es immer unter 300 Lux.
Ja, genau.
Bei der Entfernung nach Deckenlampen nach oben, keine Ahnung, ich würde jetzt mal geschätzt sagen, so um 100
Lux. Du müsst schon ein bisschen mehr sein, weil es ist nicht nur eine Lampe an der Decke, sondern die sind gleichmäßig verteilt. Damit spielt der Abstand keine so große Rolle mehr. Aber also wir sind mindestens 5 Größenordnungen kleiner als an einem hellen Sonnentag hier drin. Also das menschliche Auge ist da sehr gut. Vielleicht so, genau, was ist wichtiger, die Sonne oder der Mond? Natürlich der Mond, Sonne scheint, wenn es eh schon hell ist. Und ja, also wieder ernst beiseite. Die Sonne hat noch polarisiertes Licht, das benutzen Insekten zur Navigation. Die Sonne hat auch sehr großen Infrarotanteil. Sie heizt sehr viel. Wenn man jetzt eine Überwachungskamera irgendwo in Ägypten aufstellt, dann ist eigentlich gar nicht das Licht das Problem, sondern die Hitze, die von der Sonne kommt. Also, ja. Das passiert bei der bei einer bestimmten Größe von Unregelmäßigkeiten irgendwo an der Dingsphäre, wie heißt es, Übergang von der Troposphäre was kommt direkt über der Troposphäre, also in 10, 15 Kilometer Höhe. Und da wird das Licht, das gestreut wird zu uns her, ich weiß nicht mehr welches, also auf jeden Fall da passiert es. Und wenn man dann Richtung Sonne guckt, sieht man das Licht horizontal polarisiert. Also vor allem bei Bienen weiß ich es, die benutzen es. Bei anderen Insekten weiß ich es ja nicht genau. Also, und diese Polarisation ist auch sichtbar bei bewölktem Himmel. Was wollte ich sonst noch zur Sonne? Das reicht jetzt. Genau. Beleuchtungsgeometrie. Also wo kommt das Licht her? Was ist der Hintergrund? Jetzt kann sich jeder eigentlich vorstellen, wenn ich den Krebs einfach direkt von hinten beleuchte, also sozusagen ich stehe davor und das Licht kommt zu mir raus, dann ist hier alles hell. Die Übergänge von hell nach ein kleines bisschen dunkel sehe ich hier überhaupt nicht. Das ist eine sogenannte Dunkelfeldbeleuchtung. Dunkelfeld heißt, das Licht, das Beobachtungsfeld sieht dunkel aus, wenn nichts da ist oder wenn ein Spiegel da ist. Also ich kann auch ein Dunkelfeld auf Licht machen. Hellfeld, Dunkelfeld und dann auf Licht, durch Licht. Genau, kommt das Licht von vorne oder von hinten? Das sind so die groben Unterscheidungen. Man kann sich vorstellen, hier der Euro, das ist, genau, kann sich jemand vorstellen, wo das Licht herkommt bei dem Euro, bei der rechten Seite. Na, von der Seite. Man sieht hier wunderschön die Kanten, da wo Knicke sind. sieht man, da wo eine Störung drin ist, da sieht man was. Wenn man da einfach drauf leuchtet, man sieht zwar die Kanten, aber so die Leuchtenübergänge hier sieht man kaum.
Warum sieht man es denn von beiden Seiten? Ich glaube, das Licht vielleicht von zwei Seiten,
oder? Doch, hier. Achso, das ist ein Ringlicht, also ja, das, also es ist, genau, es, mal vielleicht ein Bildchen mal. Also Kamera, guck von oben, Objekt ist irgendwo hier und Dunkelfeld heißt, dass es irgendwo hier von der Seite kommt oder das liegt auf einer Glasfläche und das Licht kommt hier irgendwie so von unten. Und ob das jetzt, also in der Bildverarbeitung möchte ich natürlich meistens, dass es von allen Seiten gleichmäßig aussieht, weil die ganzen Algorithmen natürlich darauf angewiesen sind, irgendwas schön Gleichmäßiges zu haben. Es gibt da eine schöne Anwendung, die heißt Shape von Shading. Da mache ich absichtlich aus verschiedenen Richtungen, also einmal von links, einmal von rechts, einmal von oben, einmal von unten beleuchten. Dann sieht es jedes Mal ein bisschen anders aus. Und aus diesen Helligkeitsunterschieden kann ich dann eine dreidimensionale Information schätzen. Vorteil ist, dass es billig ist. Also ich muss da bei der Hardware einfach ein paar Lämpchen ausschalten, sonst nichts. Und die Schwierigkeit liegt dann im Algorithmus. Dann möchte ich manchmal auch ein schön gleichmäßiges Licht. Also stell man sich mal vor, ich habe hier eine Alufolie oder ein gebogenes metallisches Bauteil. Wenn ich das irgendwie beleuchte, habe ich immer blöde Reflexe drauf, das stört. Wenn ich das jetzt einigermaßen gleichmäßig beleuchten will, gibt es den Trick, ich mache einen Dom. Also das Lämpchen leuchtet nach oben und strahlt dann von allen Seiten irgendwie auf das Objekt. Das Objekt leuchtet dann reflektiert oder streut in die Kamera und die sieht dann, was gleichmäßig beleuchtet ist. Für spiegelnde Sachen kann man das, für reflektierende Sachen kann man das meistens noch ertragen. Für wirklich spiegelnde Sachen, von da oben kommt ja kein Licht. Das heißt, überall, wo die Oberfläche genau so ist, dass die Kamera sich selber sieht, ist ein dunkler Fleck. Deshalb machen wir noch ein zusätzliches Licht hin und koppeln das über einen halbdurchlässigen Spiegel ein. Das muss man ganz diffizil austarieren, dass das Licht, das da von oben kommt und das Licht, das von unten kommt, exakt die gleiche Helligkeit haben. Und dann schafft man es tatsächlich, eine zerknitterte Alufolie so abzubilden, dass eine dunkle oder eine helle Schrift drauf lesbar ist. Es ist allerdings teuer. Also so ein relativ kleines Cloudy Day Illumination, das irgendwie 3 cm große Teile abbilden kann, muss man irgendwie schon um 3.000, 4.000, 5.000 Euro rechnen. Und die Größenverhältnisse sind meistens die unangenehmen. Also Dombeleuchtung sagt man mindestens 3-mal so groß wie das Objekt. Beim Cloudy Day Illumination mindestens 10-mal so groß. Also ich habe hier zum Beispiel eine kleine Lötstelle, die ist, 2 cm Durchmesser. Dann hat das Ding mindestens 20 cm. Das ist so eine Faustformel. Und bei vielen Produktionsmaschinen ist das einfach nicht genügend Platz da. Ach genau, Anwendung, so als Familienvater kriegt man sowas ab und zu mal zu tun. Stellen wir uns mal vor, es fällt der Kleine spielt mit Tic-Tac. Oh, da gibt es noch so unangenehmere Dinge auf dem Jahrmarkt. Das sind so kleine Kügelchen, ich glaube, die sind so 5 mm groß, so bunte Kügelchen, Zuckerkügelchen. Alle gucken mich fragend an, kennt keiner. Also nehmen wir einfach Tic-Tac halb so groß, fällt auf den Boden. Der Boden sieht ungefähr so aus wie hier, also schön ein bisschen gemustert. Die sieht man nicht mehr, die Dinger. wenn ich die jetzt wirklich mit Dunkelfeld beleuchte, also von der Seite, mal gucken, ob wir das hier her haben. Also ich habe hier was Weißes, sieht man das von oben, und leuchte es jetzt von der Seite an. Das sieht man wahrscheinlich deutlich, dass da was liegt. Im Vergleich zu so Deckenbeleuchtung kaum was. Also so. Sieht man auf der Kamera wenig, oder? Ich sehe es gerade. Das ist egal. Nochmal. So, also kaum was und da deutlich sichtbar. Genau. Ja, als Optiker hat man meistens auch Handwerkszeug dabei. Also und unter 2 Laserpointer und 2 Taschenlampen gehe ich normalerweise nicht aus dem Haus. Aber da, also wenn man da eine dementsprechend starke Taschenlampe hat, kann man wirklich über den gesamten Boden, da hinten liegt nur 1, so als Tipp, falls mal was runterfällt, aufnehmen. Oder wenn man jemand ärgern will, das ist auch ganz nett, so auf dem Schrank, wenn man zeigen will, wie dreckig es im Haus ist, dann leuchtet man einfach so streifend über irgendeine Fläche, wo vielleicht Staub sein könnte. Man sieht jedes einzelne Staubkorn. Ja, der Staub ist auch wieder interessant. Ich habe einen großen Wafer und möchte auf dem Verunreinigungen erkennen. Macht man auch mit einer Dunkelfeldbeleuchtung, weil ich kann dann das so stark beleuchten, dass das Staubkorn kleiner sein kann als ein Pixel und trotzdem noch auf der Kamera einen Lichtpunkt erzeugt. Farbe. Kann sich jemand überlegen, warum das Klo blau ist? Ja, das schon. Fixer. Genau. Also das ist meines Wissens aus München, aus öffentlichen Klos, aber oder aus, ich weiß es nicht, ob ich das irgendwo aus einem öffentlichen Archiv von Berlin oder München geholt habe. Aber die hatten das Problem, dass halt sich die Leute beschwert haben, da liegen lauter Einwegspritzen rum und das ist blöd, wenn man da mit den Kindern dann aufs Klo geht. Und dann haben die gemeint, ja, was kann man dagegen machen? Und kann man sich mal wirklich überlegen, die Venen, die sehen relativ bläulich aus oder im Vergleich zur restlichen Haut, die ein bisschen rötlich aussieht, farbloser. Wenn ich das Ganze jetzt blau beleuchte tatsächlich, sehe ich keine Venen mehr. Also es ist wirklich fast unmöglich, die Venen zu treffen, wenn ich in einem blau beleuchteten Raum bin. Dann, warum ist es wichtig, verschiedene Farben zu benutzen? Das Licht kann man einfach erklären. Je kurzwelliger ein Licht ist, desto stärker wird es gestreut. Das heißt, das Licht, das direkt von der Sonne zu uns kommt, also gerade durch die Atmosphäre durchscheint, das sieht rötlicher aus, gelblicher aus. Das, was so um einen Umweg fliegt, also über eine Ecke, kann man sich ja vorstellen, also ich gucke direkt zur Sonne und das blaue Licht, das geht dann irgendwie da hoch und kommt dann zu mir runter, muss gestreut worden sein. Da bleibt dann das Blaue übrig. Da gibt es auch einen schönen Versuch, einen Handversuch, einfach ein Glas Wasser nehmen, einen ganz kleinen Tropfen Milch rein, sodass das ganz leicht milchig wird, das Wasser. Wenn ich dann also bei einem weißen Spektrum, so wie bei der Glühlampe, das von der Seite betrachte, angestrahlt, sieht das Glas blau aus, gucke ich durch, sieht das Glas rötlich aus. Für uns wichtig, ich möchte irgendwelche kleinen Störungen sichtbar machen, nämlich blaues Licht. Ich möchte kleine Störungen nicht sehen, nämlich rotes Licht. Und dann bei der Einkopplung wird es noch komplizierter. Ich habe gesagt, Plastik ist optisch aktiv, ist an, wie heißt es? Also man kann auf jeden Fall irgendwie unangenehme Überraschungen erleben, wenn Licht irgendwo einkoppelt und dann wieder wo rauskommt. Also angenommen, ich habe jetzt hier irgendeine Packung, die hängt irgendwo drin. Ich habe ja, hier eine gleichmäßige Beleuchtung, die strahlt da rein. Es kann sein, die geht irgendwo das Licht da rein. Das wirkt wie ein Lichtwellenleiter, geht irgendwo da rum. Da hat es nochmal irgendwo einen komischen Knick drin. Da geht es raus und ich sehe hier einen hellen Fleck, der eigentlich von Lichtquelle kommt, die wo ganz anders ist. Und da gibt es dann auch wieder Wellenlängenabhängigkeiten. Manchmal koppelt das Rote besser ein, manchmal das Blaue besser. Polarisation. Weiß nicht, hat schon mal jemand die Anglerbrille gesehen? Oder gewusst? Gibt es Angler? Ja, genau. Also Polarisation beim Fotografieren ist was Wichtiges. Genau, da ist zum Beispiel auch dann dieses polarisierte Licht, das vom blauen Himmel kommt, wird dann entweder unterdrückt oder stark aufgehellt. Dann bei vielen Reflexionen tritt Polarisation auf. Also das ist einfach das gleiche Bild, zweimal aufgenommen, einmal mit Polarisation verstärkend diesen Reflex und einmal abschwächend. Auch eine nette Geschichte, ich wollte es tatsächlich mal ausprobieren. Jetzt haben wir an der Ampel irgendwie warten müssen. Polizei hat den Verkehr geregelt und einer hockt halt drin im Polizeiauto. Ich habe einen Polarisationsfilter dabei und habe halt mal versucht durchzugucken, ob ich dann bei denen durch die Windschutzscheibe durchsehe, was da drin ist. Und als ich dann das so ausgerichtet hat, dass ich gesehen habe, was der Polizist da drin macht, hat der ganz interessiert zu mir hergeguckt, was ich denn mache. Ja, also es sind schöne Spielzeuge. Genau, man kann damit zum Beispiel auch sagen, ich bin jetzt wieder bei meiner Alufolie von vorhin, möchte Reflexe unterdrücken. Ich leuchte einfach polarisiert drauf. Vor die Kamera mache ich auch einen Polarisationsfilter, so dass alle Reflexe weggeblendet werden und habe dann am Ende nur noch das gestreute Licht, also keine störenden Reflexe mehr. So, Richtungsfilter. Das ist jetzt vielleicht der kompliziertere Teil. Hat wahrscheinlich jeder schon mal so einen Privacy-Filter gesehen, an den Bankautomaten oder auch auf seinen eigenen Laptop geklebt. Das heißt, Filter, die für Licht einer bestimmten Richtung undurchlässig sind. Also wenn dann einer, hier ist der Laptop, ich gucke schräg drauf, wird der Bildschirm dunkel. Gucke ich wieder gerade drauf, wird er wieder hell. Das ist auch wichtig, wenn mich eben wirklich nur was interessiert, was gerade ausfliegt. Auf die Spitze getrieben ist dann ein telezentrisches Objektiv. Das hat die Blende im Brennpunkt und nicht irgendwo da in der Mitte vom Linsensystem. Hat den Zweck, dass die Lichtgänge so sind, dass sie hier in der Schärfeebene parallel sind. Das heißt, ich kann da, wenn ich jetzt einen Würfel an, ach, erkläre ich vielleicht besser. Wenn ich einen Würfel angucke, dann sehe ich den meistens so perspektivisch verzerrt. Also ich kann, wenn ich mit dem Auge auf den Würfel drauf gucke, sehe ich die Vorderseite, die vier Seitenseiten sehe ich nicht, die Hinterseite sowieso nicht. Mit so einem Objektiv kann ich es so ausrichten, dass ich parallel zu den Seiten, also zu den von mir wegstrebenden Seiten gucken kann und da dann einen kleinen Hubbel, egal ob der hinten ist, nicht mehr auch noch mit detektieren kann. Also ich kann dann an der Unterkante von diesem Würfel was sehen. Vielleicht mal als Bildchen. Das ist ja ein telezentrisches Objektiv. Ich gucke da irgendwie raus, über so eine Linse, geradeaus. Da ist mein Würfel. Und wenn ich normalerweise so gucken würde, geht ja irgendwie der Sichtstrahl in diese Richtung. Wenn hier irgendwo ein kleines Körnchen ist, sehe ich es nicht. Mit so einer telezentrischen Linse sehe ich das. Hat den Nachteil, ist auch relativ teuer und die Linse muss natürlich deutlich größer als das Objekt sein. Also wenn ich jetzt auch so 2 Zentimeter großes Objekt habe, dann muss das Objektiv mindestens doppelt so groß sein. Also für sehr große Dinge ist es dann sehr teuer. Das Ganze muss auch sehr, sehr hohe Güte haben, dass keine Verzerrung drauf ist. Also das ganze Abbildungssystem muss so gut sein, dass es am Ende an der Kamera deutlich unter einem Zehntel Pixel Fehler gibt. Und also da kann man sich schon eine kleine...
Bitte? Wird das häufig eingesetzt und wenn, wo will man das einsetzen? Weil allein durch den Kostenaspekt gibt es ja ganz viele Aspekte, also wo es eventuell einsetzen würde, aber das wieder ausfällt.
Also bei sehr kleinen Objekten, da ist es gut einzusetzen, weil da ist vom Preis her nicht viel teurer als die anderen Messobjektive. Also Drähtchen, ob das gut richtig gebogen ist, LED-Prüfung, kleine Bauteile prüfen, medizinische Bauteile, die Mediziner haben mehr Geld. Das ist auch ein Vorurteil. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann wird es da gemacht und dann, es gibt solche Objektive mit über, ich glaube, 60, 70 Zentimeter Durchmesser, das heißt, ich kann dann ungefähr 20 Zentimeter große Teile untersuchen und das sind hochempfindliche Teile, Kugellager, irgendwo, wo man zylindert genau überprüfen muss. Also ich habe sowas Großes noch nie eingesetzt, kleine schon, auch häufiger, deshalb wüsste ich es auch nicht. Man kann das auch andersrum deshalb sagen, ich mache hier kein telezentrisches Objektiv, sondern ich mache hier mein Objekt und dahinter einen Lamellenfilter. Dann ist das Licht nicht ganz parallel, aber vielleicht reicht es ja doch ein bisschen besser aus. Und habe dann so einen kleinen preislich dazwischen liegende Lösung. Ach genau, so. Kleine Kniffe, die man vielleicht als Bildverarbeiter mitkriegt. Kann man sich vorstellen, warum die Genauigkeit höher werden kann, wenn ich das Bild unscharf stelle? Das ist folgendes Problem. Angenommen, ich habe jetzt ein Bild, in dem mein Helligkeitsverlauf eine sehr scharfe Kante ist. Also ich trage hier einen Schnitt durch mein Bild auf. Irgendwo hier ist die Kante. Also hier ist es dunkel, hier ist es hell. Kann man sich so ungefähr vorstellen. So, jetzt kommt aber die Kamera und tastet das pixelweise ab. Na gut, da weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist. Sagen wir mal, die tastet kurz daneben ab. Dann weiß ich, meine Kante liegt irgendwo zwischen den beiden Pixeln. Wenn sich die Kante jetzt verschiebt, passiert bei der Kamera ganz lang nichts und auf einmal merkt sie auch, da ist die Kante. Das heißt, ich habe immer eine Ungenauigkeit von einem Pixel. Wenn ich jetzt das Bild unscharf stelle, dann sieht mein Helligkeitsverlauf ungefähr so aus. Jetzt kann ich sagen, wenn sich das ganze Zeug jetzt ein bisschen verschiebt, kann ich mit allen diesen Abtastpunkten einen Subpixel-Algorithmus laufen lassen, der zum Beispiel, ich weiß ungefähr, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich weiß zum Beispiel, der Kurvenverlauf sieht wie eine spezielle Sigmoide aus, e hoch 1 durch irgendwas, kann das dann reinfitten mit ein paar Parametern und das dann deutlich genauer angeben. Also da sprechen wir dann über eine Genauigkeit von fast schon einem Zehntel Pixel, wenn ich genügend Pixel hier abgetastet habe.
Genauer als mein Auflösungsverhältnis von meinem Messinstrument eigentlich.
Genau. Ich kann über Subpixel-Algorithmus deutlich genauer werden. Da komme ich nachher noch drauf, was da an Spaß alles möglich ist. Also nur dadurch, dass ich das objektiv unscharf stelle. Das hat mir übrigens auch mein Ziehvater damals erzählt, da irgendwie dicken Prüfung von dem Glasrohr, also Wanddicke, hat immer irgendwie blöde Ausreißer gehabt, stell es halt unscharf. Unscharf stellen, ja, tatsächlich um Faktor 3 oder 4 war man besser. Dann, ich bin an der Maschine, Unterlagscheibe als Makro. Merk, dass mein Arbeitsabstand, also Entfernung vom Objekt zur Kamera, kleiner ist, als ich, womit ich gerechnet habe. Dann der Fotograf weiß, da gibt es dann irgendwie Makroringe, die man dazwischen schrauben kann. Aber wenn ich jetzt nicht ganz so näher hingehe, dann gehe ich zum nächsten Mechaniker und sage, du, ich brauche eine Unterlagscheibe. Meistens ist das Gewinde so, dass man 3,5 Millimeter reinschraubt. Wenn ich da einen halben Millimeter, einen Millimeter Unterlagscheibe drunter drehe, dann bin ich schon mal vom Abstand, den ich angucken kann, ein paar Zentimeter weniger und habe vielleicht schon gewonnen. Muss man dann gut festschrauben, das hält dann nicht mehr so. Auch schon gemerkt. Dann Kamera-IOs, das ist was ganz Wichtiges. Die Kamera muss ja irgendwann wissen, wann sie ihre Bilder aufnehmen soll. Einfachste ist natürlich, ich habe eine Leitung vom Computer zur Kamera, also sage ich im Computer, mach ein Bild. Computer sagt der Kamera, mach ein Bild. Wenn es da Software getriggert geht und vielleicht das Signal auch noch über TCP/IP rübergeschickt wird, also kein echtzeitfähiges Signal, dann reden wir da über ein paar 10 Millisekunden Ungenauigkeit. Wenn ich dann eine direkte Schaltung im Computer habe mit Interrupt, bin ich immer noch irgendwo bei der Zykluszeit, reden wir dann irgendwo über ein bisschen weniger als Millisekunden. Wenn das dann direkt auf einer sogenannten Frame-Grabber-Karte durchgeschleust wird, wenn es direkt ein Draht, also eine feste Verbindung ist, dann kommt man schon deutlich kleiner. Man ist aber immer noch so im Millisekundenbereich. Und wenn ich das direkt auf die Kamera-IOs gehe, dann bin ich bei einer Reaktionszeit von einer Zehntel Mikrosekunde, also von 100 Nanosekunden, bei den üblichen, also nicht teure, sondern bei den üblichen Kameras, die heute zur Verfügung sind, und bei einem Jitter von deutlich drunter, also nochmal 2-3 Größenordnungen kleiner. Also Jitter irgendwo im Nanosekundenbereich. Das ist, also im Vergleich zu Millisekunden sind es 7 Größenordnungen, wo man da anders ist. Dann Farbfilter statt Farbkamera. Aber vielleicht wieder Frage an die Runde, warum ist das wahrscheinlich besser? Billiger und?
Licht habe, ja. Habe ich ja das Problem, dass ich das Licht in irgendeiner Form erstmal in die Anteile zerlegen muss. Das heißt, bei der Digitalkamera habe ich einen Bias-Filter.
Ein Bias-Filter, genau.
Das heißt, da habe ich entweder das Problem, dass ich die Pixel nebeneinander habe, das heißt, ich habe eine Auflösung gesehen. Oder ich habe von der Empfindlichkeit vom Auge her Wahrnehmungsdinge. Das heißt, wenn ich es schaffe, meinen Lichtstrahl aufzuteilen auf drei verschiedene Systeme, kann ich dreimal mit dem empfindlicheren System in Schwarz-Weiß, also ein Digitalisierungssystem, darauf auslegen. Ich kann nachher aus diesen Einzelinformationen wieder ein Bild zusammenführen. Das heißt, ich habe aus den jedes Einzelsignal, also die einzelne Information, kann ich besser abtasten.
Genau. Also im Prinzip sind da jetzt 4-5 Punkte zusammengekommen, die ich eigentlich auch sagen wollte. Erstens, Schwarz-Weiß-Kamera ist in der Regel billiger, aber wir reden da bei Industriekameras so um 1.000 Euro, größenordnungsmäßig, also Messkameras. Da ist die Farbe, Nicht-Farbe-Version meistens so ein paar 10 Euro Unterschied. Also ist günstiger, aber spielt keine große Rolle. Dann gibt es die sogenannten Ein-Chip- und Drei-Chip-Farbkameras. Da sind die Drei-Chips wieder teurer, vermeiden aber diesen Bias-Filter. Also man kann auf einem einzigen Chip einfach drei verschiedene Farbsensoren draufbringen, beziehungsweise sind immer die gleichen Sensoren und verschiedene Filter davor. Man kann auch drei Chips nebeneinander hängen und das Spektrum aufteilen. Bleibt mehr Licht übrig. Und noch zwei wichtige Punkte, die wir noch nicht haben, waren die Datenmenge ist bei einem Schwarz-Weiß-Bild um 60% geringer. Also man hat nur ein Bild statt drei Bildern. Oft will man einfach so viele Bilder wie möglich schießen und hat keine Zeit, die zu verarbeiten. Und das andere ist, eine Farbkamera hat drei fest eingestellte Filter, rot, grün, blau. Wenn ich jetzt aber mich für eine Wellenlänge interessiere, die genau im Gelben liegt, habe ich verloren. Kann ich eigentlich nur noch mit einem speziellen Filter was machen. Also, genau. Und dann, wenn etwas nicht richtig tut, dann steckt was nicht richtig. Also ich bin schon um die halbe Welt geflogen, weil irgendwas falsch eingesteckt war. Es ist das Problem bei Kamerasystemen, dass wir Komponenten haben, mit denen ein Elektriker, ein Mechaniker, also die Komponenten fallen eigentlich in kein Fachgebiet von einem üblichen Maschinenbauer rein. Man muss da ein bisschen über IT-Komponenten wissen, IT-Stecker, serielle Schnittstelle, dann IOs, man darf nicht zu viel Spannung drauf lassen, also viele Kameras sind irgendwo so empfindlich, wenn ich da statt 5 Volt 5,5 irgendwo drauf lasse, explodiert sie oder fängt an zu rauchen. Es gibt auch so schöne Kameras, die brauchen 5 Volt, 12 Volt und 24 Volt. Alle an der richtigen Stelle angeschlossen. Und ja, das ist einfach eine höhere Komplexität als sonst so üblich, wenn man Sensoren ansteckt. Die Geschichte, wenn was nicht steckt, wo ich um die halbe Welt geflogen bin, das war, wir hatten einen neuen Typ von Rechner eingesetzt. Damals ging noch die Kommunikation vom Rechner zur Steuerung über serielle Schnittstelle. Ich wusste, dass die Kamera funktioniert, weil ich damals gab es schon VNC, konnte man bis nach Malaysia live davor sitzen. Heute ist das nichts Besonderes mehr, aber das muss man sich vorstellen. So, normalerweise muss ich in die andere Halle laufen. Nach Malaysia ist ein Telefon mit jemand, der schlecht Englisch spricht. Ich spreche auch nicht sehr gut Englisch. Dann kann man direkt drauf gucken. Also ich konnte wirklich sehen, die Maschine funktioniert. Ich jag tatsächlich die Dinge auch raus, die Signale, aber mit einem ganz primitiven Schnittstellentest. Also ich kann tatsächlich eine LED an die Ausgänge von der Schnittstelle halten. Also eine RS-232 ist so, weiß vielleicht auch nicht jeder, hat so viel Spannung, dass man mit einer ganz normalen roten LED in 2 und 5 oder 3 und 5 reinstecken kann und sieht dann, wenn es blinkt, kommt ein Signal raus. Also bei 9000 Baud sieht man das noch mit dem Auge. Wenn es ein bisschen höher wird, muss man schon genauer hingucken, es blinkt dann sehr schwach. Und ja, ist kein Signal rausgekommen. Ja, muss ich in den Flieger, hilft nichts. Das Rätsel Lösung war dann, wir hatten den ersten Rechner eingesetzt, der zwei verschiedene serielle Schnittstellen hatte und die haben es geschafft, in alle Rechner jeweils das vertauscht einzustecken. Also ich bin da angekommen, steckt alles, ja, ich habe es überprüft, das überprüfen es trotzdem mal und dann, ach du Scheiße, also als ich es gesehen habe, war schon das klar, da gab es eben dann zwei serielle Schnittstellen übereinander und die haben es jeweils in die obere, den COM1-Port eingesteckt. COM2 wäre dann angesteuert gewesen oder andersrum. Das Protokoll sind einfach nur zwei vorhanden und genau. Falsches genau, also gar nicht beschriftet und falsches ausgewählt. Das passiert sehr oft. Also, oder eine Zeilenkamera, die braucht einen Drehgeber. Da hat es dann A- und B-Ausgang. Wenn die vertauscht sind, tut irgendwas nicht. Also kann relativ oft passieren, dass man einfach was einsteckt. Oder Bild bleibt schwarz. Wir haben eine Infrarotleuchte. Keiner sieht, dass die Leuchte aus ist. Der Stecker war einfach nicht drin. So. Also, der erste Teil. Ja, da sind wir gut in der Zeit. Es kommt die Software. So als Überblick erstmal, was sind die Platzhirsche, was für Bibliotheken, an welchen kommt man nicht vorbei. Welche Probleme, Problem ist ein bisschen negativ konnotiert, aber ich meine damit so im weitesten Sinne Aufgaben, die zu lösen sind, hat man bei der Bildverarbeitungssoftware. Welche Operatoren gibt es, was sind das überhaupt und welche Optimierungsziele gibt es bei der Software, die sich so von üblichen Software-Designs schon ab und zu mal ein bisschen unterscheiden. Also schöner Code, ist da selten wirklich das höchste Ziel. Klar, MATLAB, das Allerwichtigste, wird allerdings fast nie eingesetzt. MATLAB ist zur Entwicklung von Algorithmen sehr wichtig, ist für Prototyping. Also in meiner ganzen Laufbahn habe ich, glaube ich, zwei Maschinen mit MATLAB zum Laufen gebracht, zum produktiven Einsatz gebracht. Waren ein bisschen abgefahrene Sachen zu machen und dort die Zeit drückte, da hat man dann lieber einen starken Rechner reingesetzt, als das dann auf irgendeine andere Bibliothek zu portieren. MATLAB, deshalb kann im Prinzip alles, es ist ein Matrizenverarbeitungsprogramm, Bilder sind Matrizen, es gibt auch eine Bildverarbeitungs-Toolbox, nur die Toolbox, die die Bildverarbeitung macht, kostet ungefähr so viel wie eine mittlere Lizenz von den anderen fürs komplette Paket. Also es ist relativ teuer, auch das wird wahrscheinlich ein Grund sein, das nicht zu machen. Und Octave, ja, das ist von den Schnittstellen her nicht so komfortabel wie MATLAB, also da würde ich jetzt eher abraten, mit dem mehr als Forschung zu machen. Für Forschungszwecke ist es allerdings sehr gut. In dem habe ich ein paar Sachen gebastelt, da komme ich dann nachher noch drauf. Dann so die Frage, warum gibt es da vier große, die gibt es schon seit über 20 Jahren, alle parallel, alle relativ stabil. Meistens ist ja irgendwo so in Krisen gibt es eine Marktbereinigung. Der eine wird mächtiger, der andere geht flöten. Das kommt daher, weil sie komplett unterschiedliche eine Basis haben, wo sie herkommen. Heikon war schon immer welche, die haben nur Software gemacht. Also die verkaufen keine Hardware. Die sind wirklich, wenn man irgendwas Abgefahrenes will, geht man zu Heikon. Die sind auch immer bei den neuesten Algorithmen mit dabei. Wenn irgendwo an der Bildverarbeitungsforschungsgrenze irgendwas ist, haben die das ein kleines bisschen später in ihre Bibliothek eingebaut. Cognex ist sehr hardwaregebunden. Die haben eigentlich mit intelligenten Kameras angefangen. Das waren so kleine ID-Lesegeräte. Die haben Datamatrix-Laser, OCR, also die Schrift, die maschinenlesbar ist. Solche kleine Geräte, die auf einem kleinen Bereich was gelesen haben und haben dann irgendwann gemerkt, oh, die Software, die wir da drin haben, können wir auch verkaufen, kriegen wir auch noch Geld dafür und haben da dann in dem Bereich einen recht stabilen Anteil. Also überall, wo ich kleine, einfache Aufgaben zu lösen habe, einfache Testaufgaben, ich bin Ingenieur, möchte nicht programmieren, dann bin ich mit Cognex gut beraten. Dann CVB, das heißt Common Vision Blocks, das ist die Haussoftware von Stemmer Imaging, das kennt vielleicht keiner, stimmt. Ist allerdings so der, ich weiß nicht, ob es der Weltmarktführer ist, aber der größte Distributor, also bei denen, wenn ich mit Bildverarbeitung anfange, gehe ich zu denen und kriege da alles. Und zwar von allen Komponenten, die man sich vorstellen kann, bis zu Software und Beratung. Also die machen auch Lösungen. Und die haben irgendwann gemerkt, Kameras verkaufen sich viel besser, wenn sie auch funktionieren. Und die Kameratreiber von den Herstellern, die waren so in der Anfangszeit, ja, sie waren da, vielleicht waren sie dokumentiert. dann waren sie nur für DOS da. Dann musste man, wenn man von DOS 5 auf DOS 6 umgestiegen ist, das selber programmieren. Betriebssysteme komme ich nachher noch dazu. Also gab es dann nicht für alle Betriebssysteme. Und die haben da eigentlich angefangen, einfach die Treiber für andere Software, für andere Programmiersprachen zur Verfügung zu stellen. Für C++ ursprünglich und ich glaube, es gibt es auch für .NET, C#, für alles Mögliche. Aber und die haben dann halt, sind dann aus der Richtung gekommen, okay, wenn man jetzt schon die Treiber hat, dann kann man auch noch einen kleinen Filter drüber machen. Man kann die Bilder schöner machen, man kann dann vielleicht aus den Bildern auch gleich noch was extrahieren und naja, wenn man so viel hat, dann können wir auch Geld dafür verlangen, dann bauen wir noch ein paar Klassifikatoren dazu. Also die haben bis zu Support-Vektormaschinen auch alles in ihrer Software drin und kommen eben von der Hardware-Seite her. Und OpenCV, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist an freier Software, also an Open Source. Man kann den Quellcode angucken, es gibt eine Community, die das pflegt. Von der Leistungsfähigkeit her ist die beinahe bei Halken. Also die ist sehr, sehr leistungsfähig. Allerdings von der Dokumentation her, ja, man muss schon genau wissen, was man tun will und was so ein Algorithmus heißt. Also da steht dann schon irgendwie mal, Deskriptor-basiertes Matching mit Deskriptor so und so. Und das ist die ganze Dokumentation zu einer ganzen Klasse. Da muss man halt wissen, was man damit macht. Also jeden Bildverarbeiter ist das jetzt klar, was ich gerade gesagt habe. Und ein Anwender, ein Softwareentwickler, wie soll ich sagen, einer, der mal Algorithmen entwickelt hat, dem ist es klar. Einer, der jetzt als Applikationsingenieur einfach sagt, ich habe jetzt ein verbogenes Drähtchen, wie kriege ich das gerade? Und dann kommt einer mit, ja, da gibt es ein Deskriptor-basiertes Matching. Da wird der wahrscheinlich nicht wissen, was er damit anfangen soll. Okay. Genau. Das Hauptproblem ist, der Computer denkt anders als der Mensch. Hat wahrscheinlich jeder hier schon mal ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Ja, Computer ist wahnsinnig schnell, aber man merkt ja, wenn man schnell mit dem Auto unterwegs ist, fliegt man auch schnell aus der Kurve. Man muss da an Sachen denken, die eigentlich, vielleicht ein schönes Beispiel. Ich musste mal untersuchen, ob irgendwo Schmutz auf einer großen Fläche ist. Kann man sich so vorstellen, großes Rechteck, da sind irgendwelche Spritzer drauf. Algorithmus, weil der Farbverlauf ein bisschen, der Helligkeitsverlauf ein bisschen schwierig war, konnte man nicht sagen, alles was hell ist schlecht oder alles was dunkel ist schlecht. Ich habe halt gesagt, gehen wir drüber, überall wo ein starker Helligkeitsunterschied ist, findet man was. Also ich detektiere einfach nur die Kanten von diesem Ding. Damit finde ich eigentlich alles. Ob es jetzt ein heller Punkt ist oder ein dunkler Punkt, ich finde alles. Ja, getestet, funktioniert alles. Das Ding wird verschickt nach Amerika. Auf einmal, die Kamera funktioniert nicht. Ja, schick mal ein Bild. Das haben Sie geschafft. Über den ganzen Bereich keinen einzelnen Spritzer drüber zu machen, sondern so einen riesen Fleck drüber. Das ganze Ding war schwarz. Ja, mein Algorithmus sucht nach Hell-Dunkel-Übergängen. Also, er hat funktioniert. War alles korrekt. War kein Hell-Dunkel-Übergang. Hat eigentlich so funktioniert, wie ich es ihm gesagt habe. Nicht so, wie ich es gewollt habe. Das Lokal-Global spielt auch so ein bisschen mit rein. Manchmal sind Fehler, die klein sind, im Großen sehen sie komplett anders aus für einen Algorithmus. Und dann natürlich Der Computer denkt immer nur in Pixeln. Um überhaupt einen Fleck zu finden, muss ich erstmal eine Analyse drüber laufen lassen. Die Pixel gehören eigentlich alle zusammen. Genau, Pixel-Raster-Grafik. Ich habe eine bisschen ungenauere, durch Pixel, na, das passt ins Gleiche rein. Dann die Metrik. Ich bin eigentlich immer mit Pixeln unterwegs. Das muss man irgendwann mal umrechnen in Millimeter. Und ja, da gibt es bei manchen Bildverarbeitern so einen Tunnelblick. Ich glaube, da gehe ich noch näher drauf ein. Ja, genau. Ach, ich hätte auch einfach weiterklicken können. Also genau, lokal, global, Blob-Analyse. Die Subpixel-Algorithmen, da gehe ich nachher noch drauf ein. Also Subpixel, das ist ein ganz heißer Scheiß. Kalibrierung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu automatisieren. Also ich lege zum Beispiel ein Schachbrett irgendwo hin und weiß, das Schachbrett hat die und die Kachelgröße und im Bild sieht es dann so groß aus und damit kann ich dann die Verzerrung zurückrechnen. Und oft haben, das ist ein menschliches Problem, die Softwareentwickler einen Tunnelblick, die haben ihre Algorithmen in den Augen und sagen, das Ding ist einfach nicht lösbar. Und wenn ich jetzt einfach zum Beispiel die Blende ein bisschen unscharf stelle, geht es auf einmal. Also so ein Problem, misst die Kante von einem Rechteck, ist einfach nicht lösbar. Wenn ich dann sage, okay, ich mache aus der scharfen Kante einfach einen fließenden Übergang, gibt es auf einmal eine Möglichkeit. Was war das? Ach, das war die Geschichte. Es kann passieren, dass in einer LED, also ich habe früher LEDs getestet, deshalb die vielen Beispiele in die Richtung, dass die Oberfläche rau ist. Also man kann sich ja die Kügelchen angucken, die sind meistens schön glänzend. Wenn die jetzt rau ist, dann ist das ein kosmetischer Fehler, wenn die LED nur blinken soll. Das ist kein Problem, wenn das ein bisschen rau ist. Nur das Problem ist, ich sehe dann nicht mehr durch. Ich muss auch gucken, ob innen drin das Drähtchen an der richtigen Stelle ist. Die Kamera sieht aber nur, das ist rau. Also muss ich jetzt definieren, da ist eine raue Stelle, also ist es schlecht. Oder da ist eine raue Stelle oder ist es gut. Wenn ich sage, eine raue Stelle kann vielleicht schlecht sein, kann der Computer nichts damit anfangen. Es ist klar, was ich meine. Also. So, jetzt Pixel-Algorithmen. Also was eigentlich hauptsächlich dahinter steckt, ist das Gesetz der großen Zahlen. Letztendlich steckt in einem Pixel halt eine Pixelgenauigkeit. Wenn ich jetzt mehrere Pixel habe, dann kann ich da irgendwie so eine Art Mittelwert bestimmen. Also einfaches Beispiel, ich habe jetzt ein Bild von einer grauen Fläche und möchte die durchschnittliche Helligkeit bestimmen. Alles zusammenzählen, dividieren durch die Anzahl, habe eine wahnsinnige Subpixelgenauigkeit von der Helligkeit des Gesamtbildes. Das ist vielleicht nicht so interessant, aber als einfaches Beispiel. Und dieses Gesetz der großen Zahlen geht im Prinzip dahin, wenn ich n Pixel habe, dann schaffe ich eine Genauigkeitssteigerung von Wurzel n, so ungefähr. Also 100 Pixel machen 10-fache Genauigkeit, 1000 Pixel machen 31-fache Genauigkeit und so weiter. Das sieht man auch schon bei so Kantenantastungen, da im Bild hat es einfach nicht so viel Platz für die Kante. Da kriegt man meistens nicht so viele Pixel zusammen. Man kriegt da, also ein Zehntel ist eigentlich schon eine gewagte Behauptung. So ein halbes, ein Drittel Pixel kriegt man schon hin. Dann Blob, das ist jetzt ein Fleck, von dem man gefunden hat, dass er zusammenhängend ist. Ein Fleck hat relativ viele Randpunkte. Der kann schon mal 1000 Randpunkte haben. Dann hat man eine Genauigkeitssteigerung von 30. Jetzt allerdings, was kann man da jetzt messen? Beim Blob kann man zum Beispiel den Schwerpunkt bestimmen. Der Schwerpunkt wird durch alle Randpunkte bestimmt. Man kann beim Blob bestimmen die Hauptträgheitsachse, so die Vorzugsrichtung, in welche Richtung ist der Fleck ausgerichtet. Also wenn es jetzt ein Ei ist, wo zeigt es hin? Wenn es eine Ellipse ist, wo geht da die Achse durch? Also da kann man schon relativ viel rausholen. Natürlich die Vorderkante vom Blob kann ich nicht auf Subpixel genau bestimmen, weil Vorderkante ist ja an einer bestimmten Stelle. Also da bin ich dann irgendwie wieder bei der Kantenantastung. Man muss da schon ein bisschen überlegen, wo man genauer ist. Bei Shape Matching, da kann man jetzt sagen, ich zerlege meine Figur in lauter Shapes. Und Shapes können jetzt zum Beispiel sein gerade Striche, Ellipsenausschnitte, Kreisausschnitte, die kann man ein bisschen genauer bestimmen und setzt da alles zusammen. Und dann bestimme ich jetzt für jedes von diesen Shapes die Position, Ausrichtung und aus diesen gefundenen Positionen mache ich wiederum durch ein intelligentes Matching noch eine genauere Ausrichtung, habe einfach viel mehr Punkte und komme dadurch schon mal auf ein Fünfzigstel. Also viele Hersteller sagen so, sie schaffen mit ihren Algorithmen ein Vierzigstel Subpixel. Das ist natürlich Blödsinn. Also nach dem, was ich jetzt erklärt habe, könnt ihr euch vielleicht auch überlegen, warum. Wenn ich jetzt einen kleinen Kreis habe, der irgendwie nur 10 Pixel Durchmesser hat, 60 Pixel Umfang, den kann ich nicht auf Vierzigstel genau messen. Der ist einfach von Pixelzahl zu beschränkt. Also da, oder Sachen mit wenig Muster drauf kann ich auch nicht so genau bestimmen. Also wenn da immer pauschal draufsteht, ich kann die und die Genauigkeit, ist Blödsinn. Hängt immer vom Muster ab, von der Aufnahme natürlich. So, und jetzt 1 zu 1000. Mal überlegen, wir haben Bilder, die sind so typischerweise paar Megapixel groß, also wenige Megapixel groß. Das heißt, müsste ja theoretisch möglich sein, irgendwas auf diesem Bild auf Wurzel von einer Million, also auf ein Tausendstel zu bestimmen. Helligkeit haben wir schon gesagt, durchschnittliche Helligkeit bringt vielleicht nicht so viel. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, der Grauwertverlauf, ich möchte sehr genau die Steigung von diesem Grauwertverlauf bestimmen. Und ja, wenn man das allerdings ganz naiv programmiert und so aufsummiert, erstes Moment von allen Grauwerten, dann kommt man schon in den Bereich, wo die Integer-Zahlen oder die Doubles sogar ungenau werden. Und man kommt da auf einmal auf ein ganz schief hängendes Ding. Man muss schon ein bisschen mal überlegen, wie man die ganzen Dinge aufsummiert. Also geht. Ich habe mir mal was gebastelt. Das war das erste als Fingerübung gedacht. Habe ich, glaube ich, nicht. Genau. Also man stellt sich jetzt mal vor, ich habe ein Bild und da mache ich lauter Schräglinien rein. So. Wenn ich die jetzt über ein Band laufen lasse, von oben gucke ich eine Kamera drauf. Da sind die Linien draufgelegt, bewegt sich in die Richtung und das ist eine Zeilenkamera, kann man sich vorstellen. Wenn die perfekt funktioniert, dann sehe ich da Schräglinien auf dem Kamerabild. Wenn sich das jetzt ungleichmäßig bewegt, also ein bisschen ruckelt, kann man sich vorstellen, wenn das jetzt während dem Aufnehmen ruckelt, dann sehe ich da Wellenlinien. Kann man sich vorstellen. Also wenn ich da jetzt so stauche, vielleicht für die Leute, die noch Spiegelreflexkamera, mechanischen Verschluss hatten, wenn der so schnell drüber rast und man bewegt dabei oder vibriert dabei bei der Kamera, dann ist das Bild auch verzerrt. Also kriegt man so leichte Verzerrungen drauf. So, und jetzt kann ich wirklich jedes einzelne Pixel auf diesem Bild benutzen und sagen, die Schräglinien, die mache ich so unscharf, dass ich hier so eine Art Sinusgebirge habe. Damit kann ich in jeden Bereich dieses Bildes eine Schräglinie reinlegen und die wiederum ausmitteln und schafft dann darauf diesen dieses Bewegungsprofil auf 1000stel Pixel genau zu bestimmen. Also was da dahinter steckt, ist noch so ein bisschen Kalman-Schätzer, kennt man vielleicht aus der Informatik, Regelungstechnik. Also man muss da ein bisschen mit abgefahrener Mathematik drauf schießen, aber man kriegt es dann schon hin. Hauptproblem ist eigentlich, ich müsste eigentlich für jedes Pixel alle anderen betrachten und habe dadurch eine Komplexität, die weit jenseits von Gut und Böse sind und muss dann ein bisschen über diesen Kalman-Schätzer die Ergebnisse ein bisschen zusammen komprimieren, damit es schneller auszuwerten geht. Aber also das ist dann keins, was man so im Vorbeigehen macht, das ist dann irgendwie schon ein Megapixelbild, dauert da ein paar Minuten Auswertung an einem normalen Laptop. Zur Verdeutlichung, was jetzt dieses 1000stel bedeutet, wie viele Meter sind das? 1, 2, 3. Also die Tafel ist ungefähr 5 Meter lang. Jetzt stellt man sich vor, ich habe jetzt so eine Abtastung im 5-Meter-Bereich, also so eine Kurve wie hier. Dann habe ich also hier eine Abtastung, da kommt nichts. Dann kommt hier die nächste Abtastung. Und dann kann ich mit diesem Algorithmus auf ein 1000stel, also 5 Meter durch 1000 sind ungefähr 5 Millimeter. Ich nehme an, die Strichdicke hier ist dicker. Dann kann ich das Ding hier auf genauer als diese Strichbreite bestimmen, den Verlauf. Was man da dann Interessantes gesehen hat, war dann bei... Also man hat dann natürlich gesehen, wie das Band wackelt, aber ich habe sogar noch was gesehen. Das Ding wird angetrieben über einen Motor. Dieser Motor wiederum wird geregelt über einen sogenannten Frequenzumrichter. Und die Störungen in der Spannung dieses Frequenzumrichters habe ich im Fourier-Spektrum vom Bewegungsmuster messen können. Also ich habe über das Bild, das ich da hatte, messen können, mit welcher Frequenz der gerade eingestellt ist. Also eine abartige Genauigkeit. Und ja, also Bild, das sind so Subpixel. Nochmal zum. Aber so typischerweise sind Zehntel, Zwanzigstel Subpixel. Mit sowas hantiert man normalerweise. Fingerübung. Nee, da gibt es keinen Algorithmus. Das habe ich mir irgendwie so selber zusammengebastelt. Das kann ich jetzt auch nicht so direkt. Das ist sogar einfach. Ja, nach was kann man da suchen? Kalman-Filter, Kreuzkorrelation. Also ich habe im Prinzip immer zwischen einer Zeile und allen anderen eine Kreuzkorrelation gemacht. Kann man allerdings nicht machen, weil das zu aufwendig wäre. Und damit habe ich immer die Kreuzkorrelation der vorherigen geschätzt über einen Kalman-Filter, dann die erwartete jetzige, da wieder von der erwarteten die Korrelation bestimmt und das wiederum als Schätzer für den nächsten benutzt. Das ist also... Ja, früher habe ich es mit dem Brötchen verdient. Okay. Nee, aber ich nehme an, für Softwareentwickler, die bei diesen genannten Firmen ihre Algorithmen entwickeln, die hätten das jetzt wahrscheinlich kapiert. Genau. Okay. Operatoren. Man hat, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei der Bildverarbeitung schon mit objektorientiert, was man heute objektorientiert nennt, gearbeitet in der 70er Jahre. Also da gab es sowas noch nicht. Man hat irgendwie versucht, Bildverarbeitungsteile zusammenzupacken. Man kann auch sagen, das sind Prozeduren, nur sind Operatoren manchmal vom Funktionsumfang so einfach, ich gehe einmal übers Bild drüber, addiere irgendwie benachbarte Pixel irgendwie zusammen und das war's. Und der andere Operator kann wiederum ein Matching-Operator sein, der dann wiederum ganz viele verschiedene Matching-Algorithmen beinhaltet, die dann ein paar Klassen groß sind. Also vom Funktionsumfang kann man es eigentlich nicht beschreiben, oder von dem, was drinsteckt, kann man es nicht beschreiben. Das geht eher darum, für den Anwender sichtbar ein Paket, das irgendwie funktional getrennt ist und immer wieder kommt. Ein Modul, wie auch immer. Ist auch kein fester Begriff, also da wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders dazu sagen. Genau, man könnte mal durchgehen. Helken sagt, glaube ich, das sind Operatoren. Bei OpenCV sind es auch Operatoren. Bei Cognex sind es Tools. Was haben wir noch nicht gehabt? Ist egal. Genau, wie kann man da eine Übersicht geben? Also es gibt einfach so viele, ich kann die nicht irgendwie aufzählen, aber ich kann zumindest eine Übersicht geben über die Möglichkeiten, wie man sich da eine Übersicht verschaffen kann. Und die erste Übersicht ist zum Beispiel der chronologische Ablauf. Irgendwann kommt das Bild ja in Einzelpixeln rein, dann wird es irgendwie mal vorverarbeitet, also da gibt es dann Operatoren, die dienen der Vorverarbeitung. Dann gibt es Operatoren, die dienen der Merkmalsextraktion, zum Beispiel eine Kantenantastung, eine Analyse von Blobs, wo haben wir es? Habe ich noch gar nicht. Oder Matching zum Beispiel, das ist dann irgendwie Merkmalsextraktion. Und dann gibt es anschließend die Ergebnisse zusammenfassen, dann ist man da schon relativ weit weg. Das geht dann in den Klassifikatorenbereich, künstliche Intelligenz. Das kommt jetzt so in der letzten Zeit immer mehr. Da geht ein bisschen der Trend hin. Dann könnte man die Operatoren einteilen in verschiedene Arbeitsbereiche. Also 0D heißt, ich arbeite auf einem einzigen Pixel. Auf einem einzigen Pixel. Also zum Beispiel, ich mache für jedes Pixel auf meinem Bild, gucke ich die Umgebungspixel an und berechne daraus irgendwas. Da Stichwort Sobel-Filter, das ist so ein ganz einfacher Filter, geht drüber und verstärkt alle Kanten. Dann eindimensional ist typischerweise so eine Kantenantastung oder eine Farbverarbeitung. Also das sagt man auch, wenn ich jetzt ein Farbbild in ein Schwarz-Weiß-Bild umwandle, ist eigentlich auch eine 0D-Aufgabe. Ist übrigens auch so bei Farbkameras, das habe ich vorhin noch vergessen, Farbkameras werden relativ selten eingesetzt. Wenn sie eingesetzt werden, gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Strategien. Die eine ist, komm möglichst schnell vom Farbbild zum Schwarz-Weiß-Bild und mach weiter wie gehabt. Bitte? Weil ich aus diesem Schwarz-Weiß-Bild, aus dem Farbbild zum Beispiel alle Dinge, die rot aussehen, rausholen will. Im nächsten Bild alle die schwarz, also da kann ich dann mehrere Schwarz-Weiß-Bilder machen zum Beispiel und verschiedene Sachen angucken. Ich suche Verkehrszeichen, suche ich mir erstmal alles, was rot ist, dann habe ich schon mal Stoppschilder, Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter. Ja. Und die andere Strategie ist, möglichst lange auf dem Farbbild bleiben und erst am Schluss irgendwie was anderes draus machen. Die allermeisten gehen möglichst schnell zum Schwarz-Weiß-Bild, weil es gibt eine riesen Anzahl von Operatoren, die auf Schwarz-Weiß-Bildern arbeiten, und für Farbbilder, da ist es ja ist seit Jahrzehnten erst im Entstehen. Also da wird einfach nicht so viel gemacht. Ein Hauptgrund ist auch dafür, dass man sich das schwer vorstellen kann. Also ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist einfach eine zweidimensionale Fläche, die hat eine Grauwertinformation, also eine dritte Dimension. Und man kann sich das als Gebirge vorstellen. Da kann man sich so vorstellen, wenn es hell ist, ist irgendwie ein Berg, wenn es dunkel ist, ist ein Tal. Kann sich jeder vorstellen. Farbbild, haben wir es 5 Dimensionen. Das heißt, wir haben ein Gebirge im 5-Dimensionalen. Das ist jetzt schwieriger, sich vorzustellen. Also man kann es auch sich vorstellen, aber es ist schwieriger. Und ja, ich habe da auch mal was gebastelt. Da ging es darum, Farbfilter so bedient da zu machen, dass es auch ein Bediener einrichten kann, der es nicht unbedingt Physik studiert hat. Oder es geht auch um Schulung. Also Schulungskosten sollen natürlich auch gering gehalten werden. Der soll dann nicht 2 Wochen lang geschult werden, sonst soll man es erklären. So, mach das, drück da drauf, geht. Und habe dann mal geschafft, also man kann 2 Filter definieren, einen linearen oder einen nichtlinearen Farbfilter. Und auf Basis von denen kann man eine topologische Basis des 5-dimensionalen Raumes, des Farbraums, das man da hat, erstellen. Das heißt, man kann mathematisch beweisen, dass ich mit diesen 2 Filtern alles erschlagen kann. Und der eine Filter war linear, also verstärke ich sozusagen alles, was rot ist oder bestimmte Gewichtung von den einzelnen Farbkanälen. Und das andere war, berechne den Abstand zu einem bestimmten Farbpunkt im 3-dimensionalen Raum, also zum Beispiel hellrot, da sind wir immer bei rot, hellgrün, und den Abstand zu diesem im Farbraum müsste man sich halt dann vorstellen können, aber das gibt dann so eine Kugel drumherum und aus dieser Kugel und aus dieser Pyramide sozusagen, verschiedenen Pyramiden, verschiedenen Kugeln kann man jeden beliebigen Unterraum des Farbraumes herstellen. Und damit hat man dann mit 2 Filtern, die man sich eigentlich relativ leicht vorstellen kann, einen vollständigen Toolsatz, mit dem man dann immer von jedem beliebigen Farbbild zu einem Schwarz-Weiß-Bild kommt, aus dem man dann ohne Informationsverlust weiterarbeiten kann. Ach so, genau, Algorithmenarten, haben wir das noch irgendwie? Ja, da gibt es halt, es gibt echtzeitfähige Algorithmen, es gibt nicht echtzeitfähige Algorithmen, dann gibt es welche, die irgendwie ein bisschen abgefahrener sind. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist jetzt auch ein bisschen zu weit weg. Genau, das sind noch ein paar Bonbons, also so Operatoren, die man nicht so wirklich einordnen kann, die einfach was Besonderes sind. Interpolation, Entzauber- und Co-Occurrence-Matrix, die letzte eigentlich nur deshalb, weil sie schwer zu verstehen ist und ein schönes Gedankenexperiment ist. Macht einen mordsmäßigen Aha-Effekt, wenn man es dann kapiert hat. So, Interpolation. Man stelle sich vor, ich habe eine Leuchte im Hintergrund. Da lege ich ein Gitter drüber. Also diese schwarzen Dinger, da, das sind Gitter. Und auf diesem Gitter liegt nochmal irgendwas drauf, ein Würstchen oder ein paar, keine Ahnung, Salzstängel, die da irgendwie quer liegen. Und ich möchte jetzt schätzen, möglichst automatisch, wie sieht das Licht im Hintergrund aus? Ich könnte natürlich auch das Gitter wegnehmen und ein Bild schießen, aber das will ich jetzt nicht. Oder ich habe das Bild geschossen und möchte jetzt schätzen, wie es vorher war. Wie machen wir das am blödesten? Ja, ich muss erstmal aus diesen Pixeln, die ich hier habe, die raussuchen, die für mich interessant sind. Wenn man da genau anguckt, hier gibt es einen kleinen Übergang von sehr hell nach ein bisschen dunkler, bevor es schwarz ist. Also ich kann nicht einfach sagen, alle Schwarzen sind zum Interpolieren da, sonst habe ich hier ein Loch drin. Das heißt, ich muss da erstmal die richtig aussortieren. Da schießt man dann mit morphologischen Operatoren drauf, dann mit einer Blob-Analyse und mit so relativ viel, brauchen wir es nicht weiter vertiefen. Und dann haben wir sozusagen alles, was da eckig ist, übrig. Und zwischen diesen Plateaus, da spannen wir dann eine kleine Fläche, eine möglichst kleine Fläche, also eine Minimalfläche. Der mathematische Ausdruck ist Minimalfläche. Man kann sich vorstellen, wie wenn da eine Seifenblase hängt. Damit haben wir, sind wir schon relativ nah. Das Problem ist nur, wenn man jetzt so das aus einer anderen Perspektive anguckt, hier hat es so ein bisschen Stöpsel oder kleine Ausreißer nach oben und die möchte ich schon ein bisschen auch noch berücksichtigen. Also nehme ich nicht nur das Gefittete, sondern lege noch ein Polynom, Polynomfläche. Ich nehme an, da habe ich 12. Grades oder so durchgelegt. Und kommt dann, das ist noch der Zwischenschritt, also so sieht es vorher aus, noch ohne Polynomfit. Und so sieht es dann komplett geglättet aus. Also der Computer sagt mir jetzt, vermutlich sieht dein Bild hinter dem Gitter und hinter dem Zeug, was sonst noch drauf ist, so aus. Das ist so eine, auch so eine kleine Fingerübung, die man ab und zu machen muss. Praktischen Wert hat es, wenn ich jetzt eine Lampe habe, die irgendwie ungleichmäßig leuchtet. Bei sehr großen Flächen ist das leider fast immer so. Also eine 10% Abweichung auf einem Quadratmeter Fläche hinzukriegen, das ist entweder richtig teuer oder man muss eben dann sagen, okay, eigentlich sieht es so aus und ich ziehe jetzt einfach von meinem Originalbild dieses Bild ab und habe dann für meine weiteren Algorithmen nur noch Abweichungen, die tatsächlich von meinem Objekt kommen, das da drauf liegt. So, typischerweise kämpft man eher mit sowas, mit Kissenverzerrung, aber ich wollte es mal so ein bisschen für den allgemeinen Fall zeigen. Also ursprünglich sieht das Bild aus Schachbrett. Das wird verzerrt. Das habe ich jetzt simuliert durch einen Blick durch die Wasseroberfläche. Also das ist jetzt ein zufälliges Gebirge, also Diffusionsgebirge, das umgerechnet als optische Linse sozusagen. Das sieht so aus. Also man kann sich auch vorstellen, ich habe das Schachbrett irgendwo auf dem Boden von der Pfütze, von dem Pool, schmeiße irgendeinen Stein rein. Wenn es ein bisschen wellig ist, dann sieht es ungefähr so aus. Also einfach um eine beliebige Verzerrung, die nicht zu eckig ist, zu simulieren. So, was sind jetzt die Herausforderungen? Für einen Computer sind das erstmal einzelne Pixel. Das heißt, er muss es erstmal vielleicht so charakteristische Punkte finden, wie so Hell-Dunkel-Übergänge oder wie die Ecken da. Und jetzt auch die Motivation, warum man das immer so macht. Nämlich da ist es relativ einfach. Ich nehme mir einfach ein Quadrat raus, das aus 4 kleinen Quadraten besteht. Schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz. Schwarz, weiß, schwarz, weiß. Genau, schwarz, weiß, schwarz, weiß. Und falte das drüber. Was passiert dann? Wenn ich jetzt dieses Quadrat genau an der Stelle falte, habe ich hier einen Peak. Ach so, ist eine zweidimensionale Kreuzkorrelation. Noch genauer. Also. Was kann ich denn voraussetzen? Fourier-Transformation kann jeder mit umgehen. Also dann ist F gefaltet mit G gleich, also die Fourier-Transformation von F multipliziert mit G. Gut, kann man sich jetzt vielleicht nicht so viel drunter vorstellen. Mache ich vielleicht auch die ganze Formel, die Integralformel hin. Also das ist das Zeichen für Faltung, das ist für Multiplikation. Und jetzt, also f gefaltet g ist gleich Integral f von t mal g von x minus t dt. Und das ist an der Stelle x. T minus x, andersrum. Also das ist Modulo-Vorzeichen, sagen wir einfach. Und dann kann man sich vorstellen, Über alles. Also über den ganzen Bildbereich oder von minus unendlich bis unendlich. Oder über den ganzen Bildbereich, also wie auch immer. Einfach über alles, was man kriegen kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Funktion g viel kleiner, genau, ich kann das natürlich xy machen, dann integriere ich halt über t, st und da über t minus x, s minus y oder so ähnlich. Also das ist die Faltung. dt, ds, genau. Einfach über alles. Und vorstellen kann man sich das jetzt so, diese Multiplikation, ich habe jetzt meine Funktion g gewählt als so ein 4-Quadratmuster. Wenn ich das jetzt drauf multipliziere auf genau, an genau der Stelle, dann kriege ich einen sehr hohen Wert raus, weil überall wo 1 ist, ist 1, überall wo minus 1 ist, ist minus 1, also man muss das dann normieren. Wenn ich um eine ganze Kachel verschiebe, dann multipliziere ich weiß auf schwarz, schwarz auf weiß auf schwarz, schwarz auf weiß. Das heißt, an der Stelle habe ich dann ein Minimum. Dazwischen irgendwo ein Übergang. Wie das dann aussieht, so ungefähr. Also man hat dann, wo habe ich meinen Pointer? Also an der Stelle, wo es hell ist, passt sehr genau rein dieses Muster. An der Stelle, wo es dunkel ist, da war es dann genau negativ, also passt überhaupt nicht rein. Vorteil in diesem Fall ist, ich schalte nochmal zurück, ich habe immer abwechselnd einen Eckpunkt, der hell ist und einen, der dunkel ist. Das heißt, wenn ich die Nachbarn von diesem Punkt suche oder von diesem Punkt suche, dann müssen die Nachbarn dunkle Punkte sein. Oder entweder von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell. Ich habe also in dem ganzen Bereich hier nur 4 Punkte, die mögliche Nachbarn sind. Wenn ich jetzt alle Ecken finden würde, dann hätte ich in Abstand, ja, es geht irgendwann mal das Ding alle. Mal gucken, ob wir da was hinkriegen. Okay. Wo waren wir? Genau, also der Nachbar von einem Eckpunkt, der hat nur 4 mögliche andere Nachbarn. Wenn ich jetzt alle Ecken hier gleichberechtigt hätte, dann müsste ich hier zwischen 8 verschiedenen Eckpunkten wählen. Wenn das dann leicht verzerrt nach innen ist und vielleicht noch nach unten verschoben, dann sehe ich keinen Unterschied mehr zwischen den beiden und müsste viel mehr Intelligenz anschließend reinstecken, um festzustellen, welche Ecke jetzt tatsächlich der Nachbar ist. Kommt dann nachher. Ja.
Nach welcher Strategie wählst du deine Funktion g, um die Falte vorzunehmen?
Zwei Möglichkeiten. Entweder weiß ich den typischen Abstand, die typische Kachelgröße und sage, das passt schon ungefähr. Wenn das ein paar Pixel größer oder kleiner ist, kommt trotzdem noch so ein Bild raus. Oder ich mache vorher über eine Fourier-Transformation zum Beispiel, gucke, welche Frequenzen drin sind, und habe dann einen typischen Gitterabstand. Also ein Gitter kann man sehr einfach über Fourier-Transformation finden. Aber es ist eigentlich interessant, wenn ich einen Barcode finde. Also es gibt tatsächlich Algorithmen, die finden einfach nur parallele Linien, indem sie einfach alle Übergänge finden. Dann suchen sie alle Ecken. Und dann werfen sie alle Ecken weg und es bleiben nur noch die Barcodes übrig, also nur noch so parallele Blöcke übrig. Genau hier versucht man dann die einzelnen Ecken durchzunummerieren. ein bisschen größer. Und da sieht man dann, also das ist alles automatisch entstanden. Der ist dann wirklich, hat erstmal alle Punkte gesammelt und ist dann nochmal im zweiten Schritt drüber gegangen und hat versucht, die Nachbarn zu finden. Und im dritten Schritt hat er dann noch einen Plausibilitätstest gemacht, ob sie auch passen. Also das Nachbarfinden ist eigentlich das Schwierigste. Nämlich, wenn der Rechner jetzt hier einen Punkt gefunden hat, zu festzustellen, dass die vier daneben liegen, dafür muss er von dem zu allen anderen Punkten den Abstand berechnen. Der sieht es ja nicht einfach da liegen. Das heißt, wenn der wissen will, welche vier Punkte liegen am nächsten, muss er von allen andersfarbigen Punkten den Abstand zu diesem Punkt berechnen. Das macht das Zeug so langsam. Man kann damit Heuristiken auch noch hin und das ein bisschen schneller machen, aber das ist sozusagen der Knackpunkt, der da drin steckt. Und anschließend, wenn es dann zu arg verzerrt wird, muss man, also, oder angenommen, hier wäre eine Lücke drin, dann kann ich darum machen und darum laufen und irgendwo, wo sich dann das Auszeichnen wieder trifft, wenn ich da feststelle, oh, ich habe jetzt den gleichen Knoten, aber irgendwie so rumgezählt, komme ich zu einer anderen Position als so rum, muss ich auch wieder das rückwärts ausgleichen. Da gibt es beliebig aufwendige Algorithmen. So, und jetzt das Ursprüngliche wiederhergestellt. Also ich habe jetzt tatsächlich mit dieser Matrix, mit dem Graphen, den ich vorhin gehabt habe, eine weitere Matrix erstellt und habe dann aus der verzerrten wieder die ursprüngliche hergestellt. Man sieht hier, es geht nicht ganz aufs Pixel genau, aber man ist ziemlich genau ein Pixel maximal daneben. Ja, das ist andere mathematische Schwierigkeit. Extrapolation ist meistens deutlich komplizierter als Interpolation. Und zwischen den einzelnen Punkten in der Mitte kann man immer noch sagen, ja, das passt schon irgendwie. Und am Rand, da kann ich locker mal einen ganzen Knoten daneben liegen. Aber das ist auch grundsätzlich so. Also wenn man ganz breites mathematisches Prinzip, wenn ich irgendwas interpoliere, tue ich mir immer viel leichter als extrapolieren. Wenn ich jetzt versuche, ich habe jetzt Daten von den letzten 100 Jahren über irgendwas und da ist irgendwo eine Lücke drin, wird schon irgendwie so gelaufen sein, wird schon keinen riesen Ausschnitt haben, aber wenn ich jetzt die Daten der letzten 100 Jahre habe und will die nächsten 10 Jahre extrapolieren, ja, was lege ich für eine Kurve rein? Schon die Wahl, ob es exponentiell ist oder polynominal, macht einen riesen Unterschied, wenn ich nur ein paar Jahre in die Zukunft gehe. Also Extrapolation ist einfach grundsätzlich, man muss viel mehr über das System wissen. Co-Occurrence-Matrix. Hat auch tatsächlich einen Anwendungsfall, aber man muss sich jetzt mal vorstellen, in dem ganzen Bild suche ich jetzt alle Pixelpaare, die in einem bestimmten geometrischen Abstand zueinander liegen. Nämlich der erste Pixel ist irgendwo hier und dann gehe ich 3 nach unten und 4 nach rechts. Und dann gucke ich, was für eine Helligkeit ich da habe. In meinem ganzen Bild habe ich irgendwo eine Helligkeitsverteilung von 0 bis 255. 0 ist schwarz, 250 ist ganz hell. Und für jedes Paar, das ich gefunden habe, habe ich hier auch eine Koordinate. Nehmen wir mal an, ich gehe hier von hell nach sehr dunkel, dann müsste ich hier irgendwie hell weit darüber und dunkel sehr weit hoch. Das heißt, da müsste ich hier irgendwo einen Punkt machen. Und man sieht hier, da ist schon relativ wenig, es gibt sehr wenig sehr krasse Übergänge. Die meisten sind irgendwie schön gleichmäßig. Das heißt, ich habe die allermeisten Pixelpaare sind irgendwo schön auf der Diagonalen gelagert. Also ich habe hier relativ viele Flächen, die gleichmäßig sind, relativ wenig, die so ein bisschen starke Übergänge haben. Wenn ich hier nur die Diagonale angucke, dann kriege ich das Histogramm. Also hier von oben nach unten, es gibt hier ein paar dunkle Stellen, dann gibt es einen Bereich mit, hört man mich noch? Ich habe gerade gemerkt, ich höre mich selber auch nochmal so. Mama. Ach so. Wie geht das? Ach so. Ich merke gleich, dass ich schon lange keinen Vortrag mehr habe. Okay. So. Histogramm. Genau, also wenn man sich jetzt vorstellt, so sieht man relativ gut das Histogramm in der Mitte. Also es gibt relativ viele Bereiche, wo so ein bisschen heller als mittlere Helligkeit haben. Und dann gibt es hier noch einen schönen Bereich, wo es ganz hell ist, also irgendwo die Stirn vielleicht, der Bereich. Genau, das könnte vielleicht dieser helle Fleck sein. Das Maß, also was man hier draus ablesen kann, ist natürlich ein verallgemeinertes Histogramm. Dann wo gibt es viele Kanten, wo gibt es viele Übergänge? Man kann daraus ein Maß bestimmen, wie scharf das Bild ist. Nämlich je verschwommener das Bild hier ist, desto schärfer ist hier alles auf der Diagonale gelagert. Kann man sich vielleicht überlegen. Und was hat es mit dem Herzrhythmus zu tun? Es gibt Arbeiten, die haben beim Herzrhythmus immer drei Abstände, Schlagabstände, also zeitliche Schlagabstände, als einen Punkt genommen. Also kann man sich vorstellen, EKG, ganz viele Schläge hintereinander. Ich gucke mir vier Schläge hintereinander an, die drei Abstände dazwischen sind drei Zahlen, die interpretiere ich als Punkt im dreidimensionalen Raum. Das mache ich für jeden Schlag, kriege ganz viele Punkte raus. Das gibt wiederum eine Punktewolke im Dreidimensionalen und die sieht auch so ein bisschen keulenförmig aus. Und da hat man festgestellt, dass zwischen Gesunden und Leuten mit Herzrhythmusstörungen an dieser Keulenform sehr deutliche Unterschiede sind. Geht im Prinzip auch das, vom Algorithmus her das gleiche Instrumentarium kann man da drauf loslassen. Also geht sogar ein bisschen Richtung Medizin. Und sind wunderschöne Bildchen. Wenn man die noch farbig einfärbt, kann man sie einfach mal. Habe ich jetzt leider keins gefunden, das irgendwie frei wäre. Das ist die Königsklasse. Genau. Ach so, ja, genau. Also, typischer Bildverarbeiter, der guckt natürlich, hier ist der Kopf. Wo auf diesem ganzen Bild ist der Kopf? Der ganze Rest interessiert mich nicht. Und das Matching ist im Prinzip genau diese Aufgabe. Ich habe ein kleines vordefiniertes Muster und sage, such dieses Muster irgendwo auf einem großen Bild. Es kann natürlich sein, dass dieses Bild eine andere Farbe hat, eine andere Beleuchtung. Es kann sein, dass dieses Muster gedreht ist, wenn es den Kopf ein bisschen schräg liegt. Kann größer sein, kann kleiner sein, kann verzerrt sein. Und das alles muss dieses Matching machen. Und man kann sich schon vorstellen, es gibt nicht einen einzigen Algorithmus, der das alles kann, sondern da gibt es eine ganze Klasse davon. Und da ist gerade auch richtig viel Forschung drin, weil auf der anderen Seite kann ich jedem Bediener sagen, an der Stelle muss es so aussehen. Das kann jeder kapieren. Also ich muss da, angenommen, ich habe eine Packung, da ist ein kleiner Sticker drauf, eine spezielle Werbeaktion und die Kamera muss jetzt gucken, ob der an der richtigen Stelle ist. Dann muss der bloß den kleinen Bildausschnitt markieren, so sieht der Sticker aus, dann den anderen Bereich markieren, in dem Bild muss es an der Stelle irgendwo sein. Das kann jeder. Und dahinter versteckt sich wahnsinnig viele verschiedene Dinge. Also es kommt zum Beispiel darauf an, ob da viel Information drin ist, viel Textur oder ob es einfach nur ein Rechteck ist. Und das Allereinfachste ist diese Kreuzkorrelation, wo wir auch schon vorhin gehabt haben bei dem Schachbrett. Also eine Faltung von einfach unserem Muster darüber. Wenn ich dieses Muster jetzt nehme über das ganze Bild drüber fällt, dann werde ich da im Kopf einen kleinen Peak kriegen. Wenn das Muster jetzt etwas zu groß oder zu klein ist, kriege ich da keinen Peak mehr. Das Typische ist, ich probiere einfach verschiedene Größen durch. Der Computer kann das. Wenn es verdreht ist, dann probiere ich verschiedene Größen und noch verschiedene Drehwinkel durch. Vielleicht merkt schon der eine oder andere, was jetzt das Problem wird. Ich habe jetzt recht viele Sachen auf einmal zu prüfen. Also da bewege ich mich dann relativ schnell von in einem Bereich, wo ich, also dieses kleine Bild über das drüber falten, dauert so größenordnungsmäßig ein paar Millisekunden. Wenn ich das also ein paar Mal drüber mache, habe ich halt ein paar Mal die Millisekunden. Und 100 mal 10 Millisekunden sind wir irgendwo auch schon bei einer Sekunde und das wird langsam schon unangenehm. Man muss sich also Sachen überlegen, wie man das schneller macht. Eine der ältesten Sachen, die auch immer noch benutzt werden, ist der Pyramidenalgorithmus. Ich sage, das Gesicht hat ja eine gewisse Größe, also transformieren wir erstmal das Gesicht runter, da es nur noch ein ganz kleiner Fleck ist, wo vielleicht noch gerade Augen und Hut sichtbar sind. Das Bild auch kleiner. Ich habe viel weniger Pixel, muss viel weniger vergleichen, finde da ungefähr was, habe auch vielleicht mehrere mögliche Treffer. Dann mache ich das Bild wieder ein Stückchen größer, versuche mit einer höheren Auflösung nur noch an den Stellen, wo ich vorher Kandidaten gefunden habe, wo es sein könnte. Habe natürlich viel weniger zu testen. Also ich mache sozusagen aus dem großen Bild immer kleineres Bild, mache da irgendwie ein paar Versuche, finde da ein paar Lösungen. Auf der nächsten Ebene mache ich das auch noch. Wenn ich das 4-5 Mal mache, kann sich jeder überlegen, 2 hoch 5 zum Quadrat, sind wir irgendwo bei viel, viel weniger. Stimmt bei einem Tausendstel. Ja, andere Möglichkeit ist, ich suche mal, was ist denn in dem Bild alles. Da hätte ich eine Nase, die ist irgendwie schön gerade, dann habe ich 2 dunkle Flecken, dann kann es shape-basiertes Matching machen. Dann suche ich einfach auf dem gesamten Bild auch nach allem, was irgendwie nach Nase aussieht. Nase kann man zum Beispiel sehr viel schneller finden als ein gesamtes Gesicht. Dann sage ich, ja, da habe ich was, was vielleicht wie Nase aussieht, Ellbogen, ja, große Nase, was weiß ich, wo es sonst noch Nasen hat. Ein paar Lippen, gibt es auch an verschiedenen Stellen, war es nicht so beabsichtigt. Ja, und dann guckt man halt, wo das in der richtigen Konstellation zusammenpasst und ist dann auch mit viel weniger Tests durch. Deskriptoren sind so ähnlich, man guckt auch nach einzelnen Merkmalen und vergleicht die dann, wo sie sind. So, jetzt unsere Optimierung. Also, wir haben ein bisschen andere Zielsetzungen, zumindest bei der Algorithmenentwicklung. Also anschließend, wenn ich das einbinde in lesbare Software, Anwendersoftware, muss ich natürlich auch gucken, dass das Ganze wartbar wird. Geht der Trend eher dazu, die Ergonomie zu erhöhen. Aber einfach bei den Algorithmen, man muss irgendwie mit den Datenmengen zurechtkommen. Also man kann sich mal ausrechnen, so eine typische 2-Megapixel-Kamera mit 50 Bildern pro Sekunde sind 50 mal 2 sind 100 Megapixel pro 100 Megabyte pro Sekunde, sind ungefähr 1 Gigabit. Und das ist nur die Datenmenge, die kommt, die will ausgewertet werden. Es gibt Hochgeschwindigkeitskameras, die sind nochmal deutlich höher. Dann gibt es welche mit hoher Bittiefe. Also man kommt da leicht in den Gigabit-Bereich mit ganz normalen Anwendungen. Dann will ich die Algorithmen erhöhen. Nämlich oft kann ich mit einer neuen technischen Erfindung vielleicht mal wissen, das, wie heißt das Law, das dann immer die Geschwindigkeit verdoppelt? Hä? Nee, nicht Murphy. Murphy spielt auch eine wichtige Rolle. Moore's Law. Ja, aber bei Algorithmen ist halt deutlich mehr Potenzial drin. Also da kann ich, wenn ich jetzt angucke, das ursprüngliche grauwertbasierte Matching im Vergleich zu deskriptorbasierten Matching, da ist locker mal ein Faktor 100.000 drin. Sowas kriegt man mit Hardware nicht so schnell hin. Dann eins von den allerwichtigsten Sachen, Show must go on. Also da kann nicht einfach eine Fertigungslinie stehen, da fährt kein Auto mehr vom Band und am Bildverarbeitungsrechner steht, ich kann nicht durch Null teilen. Das ist eine sehr, sehr blöde Ausrede. Man muss also wirklich versuchen, alles, was irgendwie möglich ist, abzufangen. Auf der anderen Seite, die Algorithmen, ich kann in die Algorithmen nicht beliebig viel Sicherheit reinhängen, weil das auch wieder auf die Performance geht. Also gerade so hoch optimierte Blob-Algorithmen, die arbeiten einfach mit Bereichen, mit Pointern, mit unsafe Code. Da kann ich nicht gucken, ob ich auf den richtigen Speicherbereich zugreife. Also muss man da irgendwie so einen Ausgleich finden. Und deshalb, es kann immer ein Fehler passieren. Und wenn es nur ein Programmierfehler ist, da kann keiner was dagegen machen. Das heißt, ich mache einen Try-Catch um wirklich alles. Um den gesamten Ablauf, dann von mir aus nochmal ums gesamte Programm rum. Und dann habe ich noch einen Watchdog, der dann alles neu starten kann, wenn kein Heartbeat mehr kommt. Sodass das Ding, falls es mal ausfällt, nicht erst einer zum Telefon rennen muss, sondern dass es innerhalb von Sekunden oder so wieder läuft. Schönes Beispiel, da ist ein Hochofen. Da läuft einfach das Zeug raus. Muss nicht mal ein Hochofen sein, den man nicht ausmachen kann. Ein Pizzaofen oder Backstraße, Backkammerbär, Brezen, was auch immer, die kommen halt raus und wollen irgendwie weiterverarbeitet werden. Und wenn sie bloß in eine Packung reingehoben werden sollen, da kann ich nicht sagen, ich muss jetzt eine halbe Stunde Pause machen. Dann habe ich 3 Tonnen Teigrohlinge, die in den Müll gehen. Also es muss einfach wirklich extrem robust programmiert werden. Das ist eins von den wichtigsten Dingen. Geschwindigkeit, Datenmenge und Akzeptanz, Ergonomie. Also das ist jetzt so ein wichtiger Trend. Komme ich nachher noch genauer drauf, aber wenn genau die Bedienbarkeit muss wichtig sein und dann Stempelkontrolle, das ist so dann wirklich die Königsdisziplin. Stellt euch mal vor, da wird jetzt irgendein Produkt immer gestempelt oder bedruckt. Dieser Druck kann verlaufen, der kann irgendwie schräg aufgebracht werden. Der Bediener sagt, kann ich da noch lesen? Und das Zwischensystem sagt, das ist Captcha-Niveau. Das ist, also, wenn einer wirklich gut Stempelkontrolle macht, dann sind die Captchas in vielen Bereichen Witz. Also, wenn da ein Strich quer weiß durchgeht, durch einen schwarzen Druck, muss das Ding trotzdem noch lesbar sein. Und es muss aber auch sicher sein. Also, angenommen, da ist jetzt zum Beispiel der Hinweis, Vorsicht, Nüsse, nicht lesbar. Und da kriegt einer einen allergischen Schock, dann, ja, also da kann richtig was passieren. Oder bei Glühbirnen, wenn 100 Watt draufsteht und es ist eine 100 Watt, 150 Watt Glühbirne, dann brennt schon mal ein Haus ab. Also muss man zumindest damit rechnen. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, aber so sind, also Beschriftung kann richtig sicherheitsrelevant sein. Also die Anforderung auf der einen Seite muss wirklich hundertprozentig sicher sein und auf der anderen Seite, alles, was ein Mensch erkennen kann, muss das Ding auch noch erkennen. Genau, dann kommen wir da. Ja, genau. Also es gibt viele Trends, die sind eigentlich keine Trends, sondern nur aus dem kleineren Blickwinkel von vielen Verkäufern oder Vertrieblern sind es der neueste Trend, aber in Wirklichkeit hat man es vor 20 Jahren auch schon mal gemacht und dann wieder eingestampft, weil ja, kommt eine neue technische Erfindung. Also da war regelmäßig ein Vertreter, länger schon her bei mir, der hat gemeint, wir haben jetzt einen ganz tollen Messsensor, der kann die Dicke von Glaswänden messen. Theoretisch ist es auch möglich. Praktisch, wenn das Glas gekrümmt ist, wie bei Glühbirnen zum Beispiel, ist es sehr schwierig. Und der hat das so im Halbjahresrhythmus neue Sensoren angeschleift und kein einziger hat funktioniert. Dann das andere so prinzipiell. Früher haben wir mit der PDP-11 gerechnet. Großer Schrank. Heute ist das Ganze in einer kleinen Steuerung drin, also die gleiche Rechenpower. Und wäre natürlich schön, wenn ich in so einer kleineren Steuerung Bildverarbeitung machen kann. Spare ich mir einen Rechner. Rechner kostet richtig viel Geld. Kann natürlich nicht so viel machen, aber die Sachen, die ich damals gemacht habe, ich meine, damals war es auch schon zum Beispiel wichtig, irgendwas auf dem Band zu sehen und den Mittelpunkt zu bestimmen. Und sowas kann ich auch heute in die SPS einbauen. Heute kann ich sogar noch besser, weil die Technik habe ich zwar die gleiche noch, aber die Mathematik hat sich weiterentwickelt. Ich habe ein ganz anderes Algorithmenspektrum, mit dem ich draufballern kann. Also früher war das eine Kunst, heute ja, schüttelt man das von damals aus dem Ärmel oder man kann dann halt noch ganz andere Sachen rausholen. Ja genau, der Trend ist eigentlich klar, dass einfach der wissenschaftliche Fortschritt immer größer wird, Datenverarbeitung wird höher. Wir können jetzt mit 3D-Daten, die nochmal deutlich mehr Daten liefern als die 2D-Kameras. Also zum Vergleich, die Standard-Kameras, Industrie sind 50 Bilder, 30 Bilder mit 2 Megapixel. 3D-Kameras, die schaffen als in der Hochleistungsversion irgendwo zwischen 70 und 100 Kilohertz mit jeweils einem Megapixelbild. Also wir sind da nochmal ungefähr um den Faktor 1000 höher. Wir haben da nicht Gigabit, sondern wir haben Terabit-Daten. Also das muss man sich erstmal vorstellen, ein Terabit pro Sekunde. Und das muss verarbeitet werden. Und Rechner, FPGAs, die kommen langsam in die Richtung, wo sie das können. Da wird es dann auch übrigens langsam auch interessant mit der Abwärme. Also wenn ich so viel Daten verarbeite, kann ich das nicht erst über eine Leitung schieben, sondern muss das direkt in der Kamera machen. Und wenn ich in der Kamera 30 Watt reinhänge, ist das die Heizleistung von dem Lötkolben. Der Bereich ist auch ungefähr von der Größe von dem Lötkolben. Da wird es dann schon gar nicht so einfach, die Wärme wieder wegzukriegen. Also da kommen wir dann in Bereiche, die haben mit Bildverarbeitung erstmal gar nichts zu tun. Deshalb auch immer das Gesamtsystem. Genau. Das schönste Beispiel ist der Griff in die Kiste. Es wäre doch wunderschön, wenn ich das Schüttgut, das irgendwie in der Kiste angeliefert wird, nicht auf ein Förderband schütten muss und anschließend mit dem Kamerasystem erkennen, wo liegt das denn, und mit dem Roboter daneben, sondern wenn der Roboter das direkt aus der Kiste greifen könnte. Ja, mit 3D-Technik geht es natürlich besser, ging mit 2D auch schon für einfachere Objekte, und da ist auch der Knackpunkt. Wenn ich jetzt in meiner Kiste lauter weiße, matte Kügelchen drin habe, die alle gleich groß sind, ist der Griff in der Kiste relativ einfach. Wenn ich jetzt Schrauben habe, die irgendwo sich verhaken können und die vielleicht vorne ein bisschen komisch geriffelt sind, ist es schon schwieriger. Wenn jetzt einer daherkommt und sagt, ich habe jetzt eine Kiste mit Steaks oder mit Schnitzeln, da habe ich schon mal überhaupt Schwierigkeiten zu erkennen, wo fängt das Schnitzel überhaupt an und aus. Da wird der normale Arbeiter, also der menschliche Arbeiter, der reinfasst, auch eher tasten als gucken. Und ja, man kann das beliebig weiter treiben. Ich meine, irgendwo im Schlachthof werden Hähnchen angeliefert, wenn die da in der Kiste drin sind. Wie auch immer. Also Griff in die Kiste, das kann man beliebig kompliziert machen. Es kommt dann immer eine Weile und dann merkt man, ja, so teuer ist so ein Förderband eigentlich auch nicht. Ja, also das andere ist ja so ein Greifer. Also wenn ich dann einen Greifer will, der vom Förderband nimmt, ist es was anderes. Der hat 4 Freiheitsgrade, also X, Y, Z und noch Drehlage. Wenn ich in die Kiste will, muss ich mindestens 6 Freiheitsgrade haben, also X, Y, Z, Drehlage und dann noch so ein bisschen verkippen in alle Richtungen. Wenn ich jetzt noch um die Ecke rum muss, muss ich noch ein bisschen mehr Freiheitsgrade haben. Und das erstmal so stabil zu machen, dass ich da irgendwas Schweres rausheben kann, in einer bestimmten Taktzeit, da kommt man relativ schnell in die Preise, die ein Förderband auch hat. Also man spart da nicht viel Geld. Dann Blob im Spatzenhirn. Genau, das ist was, wo ich auch mal so eine Fingerübung gemacht habe. Also man stelle sich vor, wir haben ein Bild, das besteht ungefähr aus einem Megapixel. Unser Speicher ist nur ein paar Kilobyte groß. Das heißt, das Bild passt nicht mehr in den Speicher. Wie will ich das verarbeiten? Antwort, ich zerlege das in einzelne Zeilen und gucke mir die Zeilen an. Jetzt habe ich zum Beispiel hier eine Banane, eine Gurke, eine Wurst, was auch immer. Und merke irgendwann mal, oh, hier fängt die Wurst an. Blöd gezeichnet, die hat auch hier einen Haken nach oben. Irgendwann mal merke ich, oh, da kommt nochmal eine Wurst. Und erst an der Stelle merke ich, das war gar nicht nochmal eine Wurst. Das sind zwei Würste. Und irgendwann mal bin ich dann fertig und habe dann, so, jetzt haben wir eine Wurst gefunden. Jetzt interessiert mich an der Wurst, wo liegt sie? Also zum Beispiel der Schwerpunkt. Das ist eine Zahl, es sind zwei Zahlen. Und vielleicht noch Länge und Breite. So, mein Problem ist jetzt, ich möchte eigentlich wirklich sparsam sein und ich möchte mir nicht alle Randpunkte merken und anschließend irgendwas ausrechnen, sondern ich möchte wirklich so wenig wie möglich mir merken. Also ich merke mir nicht alle Randpunkte. Jetzt das kleinste umgebende Rechteck kann ich aber erst berechnen, wenn ich da unten fertig bin, weil da oben sieht es ja aus, wie wenn das Rechteck erstmal waagrecht liegt. Wenn ich da weiter unten bin, meine ich, das Rechteck liegt da. Also ich habe immer irgendwo andere Punkte, wo das Rechteck meine Wurst berührt. Also eigentlich brauche ich doch viel mehr Punkte als nur die Punkte, wo er am Schluss sich berührt. Wenn man das allerdings geschickt macht und mit der Hülle arbeitet, dann komme ich da auf ungefähr ein Wurzel von meinen Punkten. Also wenn jetzt Randpunkte irgendwie 100 wären, dann müsste ich mir nur 10 Punkte merken. Da ist noch irgendein Faktor drin. Ich glaube 4 mal 10. Und wenn es dann 1000 sind, dann müsste ich mir halt nicht 30 merken, sondern nur noch 100 Punkte. Und bin dadurch mit Speicherverbrauch irgendwo im paar 100 Byte-Bereich kann ich alles machen, was ich vorher mit meinem riesen Rechner gemacht habe. Und ich hab nie mehr als eine Zeile im Speicher. Ich könnte sogar, während die Zeile reinkommt, einfach nur immer die Randpunkte extrahieren und immer nur sozusagen einzeln durchgehen. Also wer sich da genauer angucken will, das ist ziemlich abgefahren. Blob-Analyse, Runs, Regions. Und da das optimieren. Dann intelligente Kameras. Also schon vor 10 Jahren hat es mal geheißen, Kameras und Computer zusammen ist einfach viel zu teuer. Das wird alles in so kleine Kästchen gepackt. Man braucht nie wieder PC-Systeme. PC-Systeme gibt es immer noch. Liegt auch ein bisschen daran, dass die immer noch ein kleines bisschen leistungsfähiger sind als die Kamerasysteme. Und der Bedarf ist einfach da. Ich meine, wenn die Kamera jetzt ein neues Design testen kann, dann wird der Designer sich diese Freiheit auch nehmen. Oder meistens nimmt er sie sich sowieso und man muss halt gucken, dass man so gut wie möglich testet. Man hat einfach wirklich diese Anforderung, alles zu können und das kann man mit intelligenten Kameras in eingeschränkterem Umfang. Was ist das? Ja, alles wird digital. Ja, das ist wirklich ein Trend. Analogkameras haben eigentlich nur noch ein Nischendasein. Es gibt so ein paar Hersteller, die da wirklich High-End-Analogkameras gebaut haben. Die benutzt man immer noch, aber der Marktanteil geht da rapide nach unten, weil die Digitalisierung einfach so gut ist, dass man einfach alles digitalisiert und der Rechner wird es dann schon irgendwie verarbeiten. Das sind die typischen Leitungen. Man benutzt auch USB. Das ist allerdings so die Low-End-Variante. Dann gibt es, wie heißt das, Firewire gab es eine Weile. Das ist immer noch, das war eher so ein Unfall. Da war, man wollte eigentlich über Ethernet irgendwann gehen. Gigabit Ethernet, da kriegt man auch relativ viele Daten drüber. Da war aber die Standardisierung relativ langsam. Die Firewire waren freigegeben, waren auch nicht viel schneller als Gigabit, aber da haben sich die Hersteller drauf geeinigt und deshalb gab es da dann relativ schnell Verbindungen zum Computer. Dann das High-End bei der Digitalisierung ist das Comlink. Also da ist man immer so Faktor 3. Also, was weiß ich, wenn das eine 300 kostet, ist das nächste 1000 und das nächste dann 3000, irgendwas in dem Bereich von Kameras mit dieser Schnittstelle eingebaut. Liegt nicht nur an der Schnittstelle, sondern einfach, weil man durch die bessere Übertragung natürlich auch einfach bessere Qualität schon durchkriegt und damit auch schon schlechtere Chips merkt, die tun dann weh. Was haben wir gehabt? Also USB, Firewire, Comlink und jetzt kommt Gigabit Ethernet. In den letzten 2-3 Jahren ist das so quasi Standard geworden. Es gibt auch viele Comlink, die dann einfach sagen, machen wir Comlink weg, 2 Ethernet-Kabel, dann haben wir 2 Gigabit und damit haben wir genügend Leitung. Also ist dann eine Kamera, die hat dann irgendwie eine Triggerleitung, eine Stromversorgung, 2 Netzwerkkabel dran und insgesamt ist es so groß, also sieht schon irgendwie lustig aus. Beleuchtung, genau. Glühlampen nimmt man fast nicht mehr. Leuchtstoffröhren, die werden immer besser. LEDs werden auch immer besser, leistungsfähiger. Und Laser, werden eigentlich auch immer besser. Vor allem für die 3D-Geschichte sind Laser sehr gut geeignet. Da gibt es die sogenannten Lichtschnittverfahren, Gitterverfahren für 3D-Techniken. Und das kann man einfach mit den anderen Leuchtarten nur sehr schwer zuverlässig erzeugen. Es gibt dann noch so zwischendrin die Superlumineszenzdioden, die waren mal so, die kommen immer mal wieder. Die arbeiten im Prinzip fast wie Laser, haben aber nicht ganz so lang kohärentes Licht. Das heißt, man kann sie immer noch schön bündeln, dass es ein Strich ist, aber man hat die blöden Freckles nicht. Sie haben allerdings viel, viel weniger Helligkeit und viel weniger Effizienz. Also ich glaube nicht, dass die lang geben wird, deshalb habe ich sie, ich glaube, ich habe sie auch vergessen. Massenmarkt, genau, also Vision boomt. Früher, vor 10 Jahren, 15 Jahren, war Bildverarbeitung so, was machst denn du? Ja, Kameras. Ach, bist du Optiker? Ja. Also es war schwierig zu erklären. Heute, ja, Kamerasysteme, man sieht auch überall Überwachungskameras. Jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist, wenn man sagt Kamerasysteme. Hat Vor- und Nachteile. Also Massenmarkt heißt, dass das ganze Zeug günstiger wird. Auch die Bildverarbeiter werden günstiger. Also es gibt so einfache Systeme, da geht man eine Woche zur Schulung und kann die dann einsetzen. Man braucht nicht mehr wirklich viel lernen, um relativ einfache Sachen zu lösen. Das andere ist, wenn es da ist, fordern es auch viele. Also gerade in Bereichen mit viel Preisdruck baut natürlich keiner eine Kamera an, die dann irgendwie Ausschuss produziert, sondern das macht man nur, wenn Aldi sagt, ich möchte mein Datum kontrolliert haben oder meinen Barcode tatsächlich gegradet haben, wie gut der ist. Dann Matching statt Messen, also der Algorithmen-Shift geht so ein bisschen in Richtung die Algorithmen, die einfach zu bedienen sind. Früher hätte man vielleicht so gemacht, ich habe jetzt einen Pixel, von da aus gehe ich nach rechts, suche eine Helligkeitskante, von da aus suche ich einen kleinen Bereich, ob es da gekrümmt ist und irgendwie so aus ganz vielen verschiedenen Sachen gucke ich, ob der Draht richtig gebogen ist. Heute sage ich nur noch, an der Stelle muss der Draht so aussehen. Mehr als 20% Abweichung sind nicht erlaubt. Fertig. Das vereinfacht dieses Bedienen so weit, dass es wirklich mit geeigneter Software und geeigneter Bedienoberfläche in einer Schulung von 1-2 Tagen bedienbar ist. Für einen gewissen eingeschränkten Umfang. Ja, die Vertrauenskurve, das ist so ein Trend, den ich persönlich kennengelernt habe. Ich musste oder durfte an meiner früheren Arbeitsstelle oft so als Pionier in Werke gehen, wo noch keine Bildverarbeitung da war. Und meistens war es am Anfang so, das neumodische Zeug braucht man nicht. Man hat noch nie eine gute Mechanik durch eine schlechte Elektrik ersetzt. Das sind die typischen Sachen. Und dann kommt aber der Überschwinger. Dann kommt oft so, oh, die Maschine macht so viel Ausschuss. Hängen wir noch 2 Kameras hin, dann wird es besser. Das ist ein relativ gefährlicher Bereich, nämlich wenn dann der Entwickler von Vertrieb getrennt ist, sagt der Vertrieb, ha, toll, dem können wir alles verkaufen. Und ja, genau. Und er könnte dann enttäuscht sein, dass es dann doch nicht funktioniert. Aber man muss dann aufpassen, dass er da nicht dann wieder komplett abstürzt. Wobei in der Regel, das habe ich eigentlich nie wirklich erlebt, das geht dann schon irgendwann wieder in den realistischen Bereich zurück. Aber dieses Überschwingen und dieses Angst vor Neuem, das ist eigentlich im Maschinenbau fast immer das Gleiche bei der Bildverarbeitung gewesen, egal wo ich hingekommen bin. Betriebssysteme. Eigentlich hätte ich hier nichts hinschreiben müssen, einfach alles. Also als es noch PCs gab, die auf DOS-Basis gearbeitet haben, DOS, vorher war leider vor meiner Zeit, gab es dann, wie hieß der Unix-Dialekt auf der PDP-11, also im Prinzip alles, was gerade so Mainstream war. Linux natürlich auch, wobei die meisten großen Kamerahersteller merken erst jetzt so langsam, Linux ist auch da. Vor 10 Jahren oder so hat man immer eine neue Kamera rausgekriegt. Mit der neuen Kamera gab es den Windows-Treiber und 2 Monate später, vielleicht 6 Monate später, gab es den Linux-Treiber, wenn irgendjemand freiwillig programmiert hat. Und ein halbes Jahr ist in der Kameratechnik verdammt viel. Und man hat einfach deshalb fast immer auf Windows gesetzt, weil ich möchte einfach die neueste Hardware einsetzen. Und ich kann da nicht mir leisten, jemanden dran zu setzen, der den Treiber programmiert. Jetzt gibt es gerade bei den intelligenten Kameras, die sind meistens so, ein Chip, ein kleiner Framegrabber und dann hinten irgendein billiger PC. Und irgendein billiger PC, das ist natürlich wieder Windows-Lizenz kostet schon einen Haufen Geld, wenn man da irgendwie jeden Pfennig umdrehen muss. Und wenn ich eh die Hardware selber entwickle, dann kann ich auch gleich den Linux-Treiber schreiben, dann brauche ich keinen Windows-Treiber mehr. Also ich brauche eh nur einen Treiber. Das heißt, bei den intelligenten Kameras, die nicht nur konfigurierbar, sondern die tatsächlich programmierbar sind, da ich kenne einen also einen großen Kamerahersteller, der intelligente Kameras auf Windows-Basis hat, wo dann auch ein Atomprozessor drin ist. Alle anderen, die haben ARM drin und irgendein Linux. Es gibt welche, die haben Ubuntu auf ihrer kleinen intelligenten Kamera. Dann VxWorks, wenn das Ding echtzeitfähig sein soll. Da ist Linux ja auch nicht so direkt prädestiniert. Und dann gibt es welche, die programmieren ihre Kameras gegebenenfalls einfach mit VHDL, weil sie da einfach Kamerachip, großen FPGA und ein paar Ausgänge haben. Und da muss man sich wirklich durch VHDL durchwurschteln oder man muss halt sagen, ich hätte gern das und das. Also ich kann das auch nicht. Also zusammengefasst, alles ist möglich, alles wird gemacht und da es einfach mordsmäßig boomt, ist es am besten, wenn man sich wirklich mit allem mal beschäftigt. Kann einem auch passieren, dass man an eine Maschine kommt, wo die Kamera schon 20 Jahre läuft und man hat wieder mit DOS zu tun. Ach, meine Zeitmaschine. Genau, jetzt sind wir schon am Ende. Die Auflösung für die Zeitmaschine, weiß man noch? Hoppala. Wo haben wir es? Zeitmaschine. Genau. Woran lag's? Na, also ein Tipp war, der Kamerasensor bildet einen Mittelwert aller vorausgegangenen Werte. Nee, wäre in dem Fall nicht so, ein bewegtes Bild ist immer noch scharf. War so, der Trigger geht nicht direkt in die Kamera, habe ich böserweise ein bisschen falsch gezeichnet, sondern geht in den Computer rein, beziehungsweise in die Framegrabber-Karte. Das war zu der Zeit, als das Ganze noch analog war. Das ist eine Analogkamera, würde aber heute auch noch so gehen bei einer moderneren Kamera. Gib mir ein Bild und die Kamera, die habe ich blöderweise in einem Modus betrieben, der heißt FreeRun. FreeRun heißt, nimm einfach Bilder auf, so schnell du kannst und wenn eine Anforderung gibt, kommt, gib mir das letzte, das vollständig aufgenommen ist. Das heißt, wenn das Ding reinkommt, kommt sofort ein Bild zurück, aber dieses Bild, das die Kamera vor 50 Millisekunden aufgenommen hat, weil sie im 50-Millisekunden-Takt, also alle 20 Bilder pro Sekunde aufnimmt und das letzte Bild ist vor 50 Millisekunden aufgenommen worden. Also ich habe da in der Kamera einen Ringspeicher drin, der immer abwechselnd beschrieben wird und ich kann da nicht beschreiben und auslesen gleichzeitig und deshalb nimmt der immer das Bild raus, das vollständig schon aufgenommen ist und die Kamera ist eigentlich schon bei der Aufnahme vom nächsten Bild und deshalb ist es ein altes Bild, sieht aber so aus, wie der Trigger kommt raus und ich nehme dann ein Bild, das vor 50 Millisekunden geschossen wurde. Also keine Zeitmaschine. Ja, noch Fragen? Alle sind erschlagen. Ich könnte noch ein bisschen was zu Augen erzählen.
Da steht noch über die Frage. Wir waren ja vorhin bei autonomen Fahren und bei Wänden, die sich eventuell auf der Straße lang bewegen. Welche Algorithmen findest du sinnvoll, um bewegte Objekte in der Fahrbahn zu detektieren?
Also die Frage ist, welche Hilfsmittel, welche Algorithmen sind sinnvoll, um bewegte Objekte auf der Fahrbahn zu detektieren? Also ist natürlich ein 3D-Problem. Man kann allerdings relativ einfach über optische Flussuntersuchungen gucken, wenn sich was von der Fahrbahn abhebt und in eine andere Richtung bewegt. Also optische Flussberechnung ist einerseits sehr schnell und andererseits kriege ich da ungefähr einen Ausblick. Also ich habe das noch nie gemacht. Ich spinne gerade bloß rum, wie ich es vielleicht machen würde. Dann kann man natürlich einfach mit verschiedenen Sensoren drauf schießen. Bewegungen kann man natürlich mit Ultraschall gut detektieren. Aber rein algorithmenmäßig, man kann Texturanalyse natürlich machen, wobei da sehe ich nichts Bewegtes. Also wenn es wirklich um die Bewegung geht, dann muss ich mit zwei aufeinanderfolgenden Bildern und mit Fluss oder mit was auch immer Filmkompressionsalgorithmen drin ist, um die Bewegung zu erkennen.
Wir hatten überlegt, ob es einen Unterschied macht für das Verhalten des selbstfahrenden Fahrzeuges, ob das Hindernis vor dir eine Mauer ist oder ein anderes Fahrzeug.
Also die Frage, kann man unterscheiden zwischen Mauer und anderem Fahrzeug? Ja, kommt wahrscheinlich auch das andere Fahrzeug an. Wenn es ein Panzer ist und relativ nah da, dann wird es keinen großen Unterschied mehr machen. Also es ist wieder diese, wir haben einen Spritzer und wir haben einen großen Fleck.
Die Frage ist auch, will ich es optisch lösen, Kamerasystem?
Ja, oder genau.
Will ich es mit anderen Sensoren, also Abstandsmessung über Ultraschall, über Laser, über... Also aktuell läuft ja ganz viel Umgebungserkennung durch diese Lasersysteme oben drauf. Mhm. Das war zwar teuer. Deswegen, aber halt optisch ist halt dann irgendwo begrenzt, sobald es um Störgrößen geht. Nebel, mhm. Störlichter.
Also man kann, man könnte kurz über die 3D-Möglichkeiten einen Überblick geben. Da gibt es Lasersysteme, sagt man so, aber da gibt es relativ viele, aber im Prinzip so Scanner, die wie ein Leuchtturm die Umgebung abtasten und dann auf zwei Arten das Ding gucken, angucken, entweder trigonometrisch gucken. Also ich habe hier ein Objekt, guck da, leuchte schräg drauf mit der Kamera, mit der Beleuchtung und guck oben mit der Kamera drauf. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn ich da schräg drauf leuchte, dann sehe ich von der Kamera ungefähr so ein Profil, irgendwie eben. Und dann sehe ich, dass es ein bisschen nach rechts hüpft und wieder zurück. Kann man sich das vorstellen, trigonometrisch. Dann, das ist das sogenannte Lichtschnittverfahren. Dann Time of Flight, das ist meistens das, wo es so aussieht wie ein Leuchtturm. Da gucke ich einfach, wie lang fliegt das Laserlicht und wann kommt es wieder zurück. Ist relativ robust. Dann gibt es Time of Flight auch für Flächensensoren. Also ich habe dann tatsächlich eine Kamera, mache darüber einen kleinen Lichtblitz. Da ist irgendein Objekt und habe da eine Belichtungszeit. Ich messe allerdings, also meistens ist es ein bisschen beschissen. Ich gucke nicht wirklich, wie lange braucht der Impuls, bis er zurückkommt und messe da irgendwie das Maximum, sondern ich habe da die Belichtungszeit genauso eingestellt, dass ich die vordere Hälfte von diesem Lichtimpuls mitkriege. Das heißt, wenn er ein bisschen langsamer ist, wird es dunkler, wenn er ein bisschen schneller wird, ist hell. Und die Dinger haben erstens eine sehr geringe Auflösung, also wenn wir da irgendwo bei CGA sind, also bei irgendwie 120 mal 90 oder so, ist das schon, ist das gerade Standard. Und das andere ist, das ist sehr objektabhängig, also wenn ich da einen mit einem weißen Hemd und einem schwarzen Anzug und schwarze Schuhe sehe, dann sehe ich von dem Menschen höchstens das Gesicht und das Hemd, mehr nicht. Allerdings kann ich da in Echtzeit 20 3D-Bilder pro Sekunde aufnehmen, 50 3D-Bilder pro Sekunde. Also da kann ich wirklich was Bewegtes aufnehmen. Was war es? Time of Flight, 3D. Ach, und dann gibt es noch die von Lytron, die Lichtfeldfotografie. Da mache ich einfach direkt vor dem Chip, der da irgendwo in der Kamera drin ist, nochmal ein kleines Linsenarray und kann dann für jede diese Mikrolinsen feststellen, aus welcher Richtung das Licht kommt, daraus auch wieder eine dreidimensionale Information zurückrechnen. Also ich habe da einen Faktor 4 oder 10 geringere Auflösung, also 10 Megapixel Chip ist ja erschwinglich, habe dann noch irgendwie 2 Megapixel tatsächliche Auflösung, allerdings mit tiefen Informationen. Also da Stichwort Lichtfeldfotografie, ist echt spannend, echt interessant. Ich glaube, sonst 3D. Also für die Fertigung meistens eingesetzt wird diese Lichtschnittverfahren. Wo haben wir das da? Weil wir haben auf dem Förderband sowieso ein bewegtes Objekt. Das heißt, wir haben da eigentlich beste Voraussetzungen für das Ding. Und ein sehr heller Laserstrahl auf einer sonst nicht oder nur mäßig mit Störlicht beleuchteten Fläche hebt sich sehr stark ab. Also das ist von der Kamera sehr leicht zu detektieren. Und es ist eine Standardmethode, die fast immer funktioniert. Und über Stückzahl wird das Ding günstig. Jo. Also dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.